Dieser Podcast wird euch präsentiert von der brandneuen Mobile Happy Hour der Telekom. Jeder hat doch mindestens diese eine Stunde pro Tag, in der es super praktisch wäre, unbegrenztes Datenvolumen für sein Handy nutzen zu können. Sei es beim Online-Zocken, Streamen des neuesten Serienknallers oder Downloaden seiner Lieblingspodcasts. Dank Magenta 1, mit dem ihr sowohl Internet als auch Mobilfunk über die Telekom nutzt, wird aus dem Traum nun endlich Wirklichkeit. Alle Neukundinnen können die Mobile Happy Hour zusätzlich zum Inklusiv-Datenvolumen verwenden, zu welcher Zeit sie wollen und im größten 5G-Netz der Telekom. Bestandskundinnen müssen den Tarif nur wechseln und können dann ebenfalls lossurfen. Jetzt einsteigen und aktivieren in der Mein Magenta-App der Telekom. Mehr dazu in den Shownotes.
Zu viel Geld und wisst gar nicht, wohin damit? Dann haben wir heute mögliche Lösungen hier für euch im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk und ich kann schon mal sagen, sie ist von vorne bis hinten vollgepackt mit sehr, sehr vielen aktuellen Spielethemen. Deswegen will ich auch gar nicht viel Zeit verlieren und sage einmal Hallo zu meinen beiden wunderbaren Gästen heute. Hallo, Steffen.
Hallo, ich bin Steffen und ich habe kein Geld.
Gregor.
Hi, ich bin hier und ich würde gerne erfahren, wo ich mein ganzes Geld ausgeben darf heute.
Das wirst du erfahren. Ich habe eine kleine Überleitung vorbereitet zu unserem ersten Thema. Das ist auch ein Grund gewesen, warum wir diese Folge verschoben haben, um uns einem Thema zu widmen, was gestern für viel Aufsehen gesorgt hat. Ich habe mir als kleine Einleitung dazu ein Video geliehen vom guten Eduard Laser2Go. Das hat er bei Twitter gepostet, beziehungsweise mittlerweile Ex. Ich musste sehr darüber lachen. Ich zeige euch das einmal eben kurz.
Sehr gespannt.
Komm, Sachs!
800.
800? Alter, was? Das ist einfach fucking crazy.
800.
Hört auf.
Das ist sehr gut. Das waren, glaube ich, dran Spielstunden in Monster Hunter.
Spielstunden in Monster Hunter. Aber ich finde, man kann es nicht passender irgendwie abbilden. Ja. Die Emotionen, die da bei Sandro und Eddie damals gefühlt wurden. Komm, wir gucken es noch einmal kurz
an. Ja, das ist einfach
so lustig tatsächlich.
Komm, Sachs.
800.
800?
Alter, was?
Das ist einfach fucking crazy.
800. Hört auf.
Ja, ich mag auch die verschämte Reaktion von Trant. Und ich weiß nicht genau, wie man sich bei Sony heute so fühlt, weil das Feedback auf die PS5 Pro, auf die Ankündigung ist relativ negativ. Das liegt nicht unbedingt an dieser Konsole an sich, aber es liegt an dem Preis, der am Ende da revealed wurde. Bevor wir dazu kommen, was sind eigentlich die Veränderungen am Gerät? Was waren so eure Gedanken, als ihr das gesehen oder gehört habt?
Weißt du, der Stream wurde ja sehr kurzfristig angekündigt. Wie so oft heißt es so am Tag darauf, werdet ihr jetzt noch eine neue Ankündigung bekommen. Es war schon klar, dass es die PS5 Pro sein wird. Auf die warten wir ja schon lange in der Industrie. Wird ja auch schon lange drüber gequatscht. Ich konnte das nicht live gucken, sondern ich habe währenddessen hier gearbeitet, habe es also nachher in einem kleinen React-Stream bei mir dann frisch angeschaut und mich gar nicht informiert. Und ich dachte auch, das sieht eigentlich ganz sinnig aus. Zwar ein bisschen flach jetzt hier vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich genaue Auflösungsunterschiede bei einem YouTube-Video dann exakt erkennen kann, wie sie da präsentiert wurden. Aber hey, mehr GPU-Leistung und bessere Framerate, höhere Auflösung, neue KI-Geschichten, die da mit dabei sind. Nett, das Gehäuse sieht auch okay aus. Und dann gucke ich auf den Preis und bin da so, what? Und der hat irgendwie fast schon alles, was man so an Interesse und positiven Sachen mitnehmen kann, so überschrieben. Ich weiß auch nicht, mit welchem Preis ich richtig okay gewesen wäre, wenn ich an die PS4 Pro zurückdenke. Die hat quasi das gleiche wie zum Einstand die PlayStation 4 gekostet, nur natürlich mit mehr Abstand, dass man sagen kann, hey, auch wenn es keine Preissenkung gab, du kannst das alte Modell noch für günstiger kaufen, aber hier hast du effektiv den doppelten Preis gegenüber dem digitalen Modell mit 3,99 am Anfang.
Also ich muss auch sagen, jetzt mal inhaltlich betrachtet, ich hab mich ein bisschen gewundert, es war ja von vornherein bekannt, dass diese Vorstellung nur 9 Minuten lang sein würde, wie viel Zeit sie noch darauf aufgewendet haben, nochmal zurückzuschauen auf die PS5. All das, was wir hier am Anfang noch sehen in der Präsentation, ist ja so, ja, guckt mal, was die PS5 zum Start schon konnte. Und dann geht man erst dazu über, zu sagen, was ist denn jetzt neu? Und die Sachen, das war im Wesentlichen das, was vorher auch schon geleakt war. Also neuer, besserer Grafikchip, 45% mehr Renderleistung, mehr Raytracing-Performance und eben eine neue Form des KI-unterstützten Upscalings. PlayStation Spectral Super Resolution wird das heißen. Alles schön und gut, das sind sicherlich Sachen, die helfen werden, um Performance zu verbessern oder eben bei guter Performance die Spiele schöner aussehen zu lassen. Ist alles fein, aber 800 Euro, dafür finde ich, war das, was sie vorher gezeigt haben, war sehr, sehr technisch. Also so von wegen, ja, guckt mal hier im Hintergrund bei Ratchet & Clank, so die Tribüne, die ist ja viel detaillierter jetzt dann auf der PS5 Pro, wo ich mir denke, hey, ja, das ist schön, dafür würde ich auch 50, 100 Euro meinetwegen ausgeben, weil es auch in anderen Spielen davon profitieren wirst. Aber sie haben auch sehr viele Spiele gezeigt, die einigermaßen alt sind, sage ich jetzt mal. Also Last of Us 2 kommt von der PS4 ursprünglich. Spider-Man 2, Ratchet & Clank, Horizon, Gran Turismo 7, Demon's Souls und Hogwarts Legacy. Alles Spiele, die eh immer schon gut aussahen und zum Großteil auch eine okay Performance hatten. Und dann am Ende hinzugehen und zu sagen, das kostet 800 Euro, dafür hättest du eine absolute Sensation meiner Meinung nach vorher erleben müssen. Sowas wie, guck mal, wir haben hier Bloodborne 2 und das läuft, gut, das ist natürlich also Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Es läuft nur auf der Pro oder auf der Pro läuft es mit 60 Bildern und es sieht so unglaublich aus, dass es auf der normalen PS5 nicht geht. Irgendwas, was dir das verkauft, aber 800 Euro ohne Laufwerk, ohne Vertikalständer, da sind dann Sachen auch untergegangen, wie okay, da sind 2 Terabyte SSD jetzt drin, das ist nett, es gibt Wi-Fi 7 Support für die 5 Leute, die eine entsprechende Technik schon zu Hause haben.
Genau, wenn es dann sowas liegt, dass du dann vielleicht sagen kannst, kostet 200 Euro weniger, wenn du 1 Terabyte SSD drin hast. Ja. Je nachdem, ich habe da die Preise nicht aktuell im Kopf, hätte das schon enorm weitergeholfen. Ich freue mich auch über 2 Terabyte, aber das sorgt nicht bei mir, dass ich dann wirklich gleich in die Tasche kaufen möchte und das kaufen möchte. Ich fand es interessant, eine Aussage, die dann zu Beginn getroffen wurde, weil so aktuelle oder so Statistiken in dem Maße bekommen wir ja nicht so mit. Da hieß es, je nachdem, wenn Leute die Wahl haben, ob du einen Leistungs- oder einen Qualitätsmodus spielen kannst. Häufig, bei mir ist es so, ich nehme sehr gerne den Leistungsmodus, weil dann verzichte ich auf gewisse interne Auflösungen, aber dafür, ich will lieber 60 Frames, vielleicht 120 Frames oder was anderes haben. Und ja, das sieht dann weicher aus, da soll die PS5 Pro dann weiterhelfen, aber es sollen wohl in der Vergangenheit 75% sich für den Leistungsmodus gegenüber dem Qualitätsmodus entschieden haben. Das zeugt ja von einer Spielerschaft, von einer Käuferschicht, die dann die Auflösung nicht so in den Vordergrund stellt bei sowas. Und das ist ja das Verkaufsargument nochmal für die PS5 Pro hier. Du kriegst dann Framerate, aber auch nochmal mehr Auflösung. Von den Leuten dann so einen großen Preis nochmal rauskitzeln wollen, das finde ich dann ganz interessant.
Ja, ich verstehe auch nicht ganz genau, was die Zielgruppe ist, um ganz ehrlich zu sein. Weil letzten Endes, wenn man jetzt sagt, man will den Leuten, die irgendwie mehr Qualität, also noch bessere Grafikqualität mit den gleichen 60 Frames haben wollen, noch mal was anbieten, dann ist 800 Euro einfach viel zu hoch, weil die Leute können sich ja trotzdem immer noch entscheiden, wie du schon gesagt hast, 75% der Leute entscheiden sich eh für den Leistungsmodus und für die anderen 25% dann noch mal irgendwie versuchen, da 800 Euro rauszukriegen, verstehe ich nicht ganz. Und alle Leute, die wirklich sich um Grafik scheren, die wirklich richtig, richtig gute Leistung haben wollen, die werden sich eh einen PC zusammenstellen. Natürlich kann man, die Kollegen von der GameStar haben eine interessante Zusammenstellung gemacht, man kann nicht für den Preis einen ungefähr gleichwertigen Rechner zusammenstellen, das ist auch schwer zu vergleichen, vollkommen klar. Also da ist die PS5 Pro immer noch ein bisschen günstiger, aber dennoch, also da will ich mir lieber einen Computer für kaufen. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe.
Ich glaube, es ist ein Gerät für Enthusiasten, die halt sagen, okay, die haben das Geld über und ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen einfach einen Zeitenwechsel, den wir auch erleben. Sony sagt jetzt, okay, wir machen eine Konsole, die ist einfach da oben, die ist für die Leute, die sich auch, um jetzt mal ein anderes aktuelles Beispiel zu benutzen, ein iPhone 16 Pro kaufen oder Max oder wie auch immer. Das heißt, ihr wisst, was ich meine, obwohl das normale iPhone 16 auch sehr gut wäre, wo das Geld einfach dann nicht so eine Rolle spielt. Die sagen, ich möchte das Beste haben, aber auf keinen Fall ist das jetzt was hier, wo der Massenmarkt sagen wird, ja klar, gehe ich jetzt her und kaufe mir für 800 Euro dieses Ding. Das sehe ich nicht passieren tatsächlich.
Es ging ja nicht mal einher, wie wir sonst bei alten Konsolengenerationen hatten, dass dann immer Preissenkungen passiert sind. Also über die Jahre, dass du gesagt hast, okay, das alte Gerät, bevor ein neues Modell kommt, kostet mal 50 Euro weniger, mal 100 Euro weniger. Oder es wird subventioniert damit, dass du das Gerät und jetzt kriegst du irgendwie 5 Spiele nochmal mit dazu, wenn du es dir holst. Es ist ja so gefühlt die erste Generation, wo die Geräte teurer geworden sind. Inzwischen, wir hatten ja Preiserhöhungen dazwischen. Und so eine vergleichbare Diskussion, was auch so Peripherie angeht, haben wir ja schon beim PSVR 2 dann geführt, was ja auch dann komplett jenseits von Gut und Böse war, mit 600 plus, glaube ich, oder sowas, ist dann zum Einstand gekostet. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch mal ein bisschen was gesenkt wurde, aber gibt es ja auch keine Spiele, ja, die neu dafür rauskommen, die sich dann dafür lohnen. Inklusive dann, wir sprechen von einem 800-Euro-Price-Point dann hier. Es ist die Version ohne Laufwerk. Das heißt, also man muss es dann eben mit der digitalen Version machen. Du kannst ja immer noch dann zusätzlich kaufen, aber es kostet ja auch seine 100, 130 in Deutschland. Ich muss mal gucken, was es kostet, aber es ist nicht ultra günstig. Und nochmal für deinen Plastikstandfuß da nochmal 30 Euro extra drauflatzen, weil du das Investment bei 800 Euro nicht dabei haben möchtest. Also, okay, ich kaufe mir dann ein neues Auto, aber kostet noch Versandkosten. Ne? Also, I don't know.
Ich bin da sehr gespannt, wie das angenommen wird. Also ist nicht so, dass ich keinen, ich habe Bock auf eine PS5 Pro. Ich bin nur wirklich einigermaßen moderat schockiert über den Preis. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht bei 600 oder so landen würden, aber 800 und dann halt noch wirklich in der minimalen Ausstattung ohne eben Laufwerk und Ständer halt alles noch eingespart, was geht, um das dafür verkaufen zu können. Das finde ich interessant. Das erklärt vielleicht aber auch ein bisschen, warum wir, also ich war ja schon auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass die neuen Xboxen, die wir im Oktober bekommen, dass das ja auch nur die bekannten Geräte sind, eben in anderen Konfigurationen. Ja. Jetzt also eine Series X ohne Laufwerk und eine Series S, die serienmäßig auch 1 Terabyte hat, weil ich glaube, Microsoft noch wahrscheinlich auch erkannt hat, von wegen, okay, ein deutlicher Sprung, der was bringt, kostet einfach wahnsinnig viel Kohle. Wir tun uns eh schon schwer, unsere Xboxen zu verkaufen. Wir brauchen keine Xbox für 800 Euro in den Laden zu stellen und deswegen gibt es da eben keine und die einzige neue Konsole oder performantere Konsole wird diese sehr teure PS5 Pro werden, was uns also perspektivisch für mich mir auch nochmal aufgezeigt hat, okay, eine PlayStation 6 oder so, das ist wirklich weit, weit weg, weil da bräuchtest du, da willst du ja richtig was Neues haben, was viel Besseres, was viel Performanteres. Und dann würdest du jetzt, wenn wir das als Maßstab nehmen, weit über 1.000 Euro irgendwo landen. Und das ist, glaube ich, total weit weg davon, was Leute davon verstehen. Das kostet eine Konsole, das ist ein günstiges Gerät zum Spielen, was ich vielleicht auch mal meinen Kindern schenke oder ich einfach sage, ja, das ist ein günstiger Weg für mich zum Spielen. Ich will keinen PC haben, sondern nur mal eine Handvoll Spiele im Jahr spielen. Das machen Leute, glaube ich, tendenziell nicht, wenn wir, ich glaube, schon über 500 Euro gehen. Ja. Nimmt es rapide ab, das Interesse.
Du hattest es, Steffen, ja auch schon erwähnt mit den Grafikkarten oder sowas. Ja. Da finde ich von meiner Perspektive aus, das ist eh jenseits von Gut und Böse, was du jetzt, was sich quasi gefestigt hat als Standard, was du mittlerweile für Grafikkarten ausgibst. Wo ich dann sage, dass sie mehrere tausend Euro in die Hand nehmen, um eine Grafikkarte in den Rechner dann reinzubauen. Ja. Weil das ist jetzt hier eben so. Und ich muss sagen, also bei all dem Grafikenthusiasmus, PS5-Spieler an sich haben schon immer ganz gut ausgesehen. Man kann im Detail jetzt heutzutage gucken, nach 4 Jahren in dieser Konsolengeneration, wo du dann schon schaust, dass selbst die Standard- und Leistungsmodi nicht alle so super sauber sind, wenn mit mehr Details gearbeitet wird. Ich fände viel spannender eine Diskussion jetzt hier, dass man mal eine kleine Zäsur macht und schaut, inwiefern hat das ganze SSD-Ding überhaupt jetzt so mit den Versprechungen dann ist es einhergegangen. Weil das, was wir am Anfang gesehen haben auf der PS5, Ratchet und Clank mit diesen nahtlosen Welten, was ja auch nicht so ultra oft dann eingesetzt wurde, außer ein paar Stellen, wo du es dann richtig super nahtlos in mehreren Welten machen kannst, oder dass die Ladezeiten bei Demon's Souls jetzt nur eine Handvoll Sekunden sind beim Warpen und nicht mehr wie bei der PS3 lange warten musst. Dass so viele PC-Ports gekommen sind, die nicht dann SSD voraussetzen, wo du auch die ganzen PS5-Spiele spielen kannst. Also ich weiß nicht, wie sie sich schlagen gegenüber PS5, aber das sind so alles Kram. Ich bräuchte persönlich keine neue. Ich kann immer noch damit leben. Ich kann mir immer noch den Leistungsmodus dann reinpacken, dann ruckelt's und juckelt so ein kleines bisschen. Aber ich bin auch nicht auf dem Markt, um mir eine 4090 zu kaufen, nur damit ich eine Handvoll Frames mehr habe.
Ich glaube auch, das ist ja wirklich nur ein Bruchteil an Leuten. Also, dass die Preise, was kostet eine 4090 jetzt mittlerweile? Du weißt es wahrscheinlich am ehesten noch.
700, 800 Euro, keine Ahnung.
Nee, viel mehr, oder?
Noch teurer? Doch, die 4090 müsste mehr kosten, würde ich sagen.
4090, sorry.
1769 Euro.
Nichts gesagt. So tief bin ich nicht mehr drin.
Ja, also klar, ich meine, Sony wollte natürlich wahrscheinlich auch was machen, was jetzt wirklich ein bisschen einen Sprung halt bringt. Und das kostet natürlich dann einfach auch Geld. Und sie haben das Problem, sie verkaufen ja nicht nur das Grafik-Update, sondern sie müssen alles rundrum, was da noch in der Konsole ist, auch wieder mitverkaufen. Also ist für alle jetzt gerade, glaube ich, eine schwierige Situation. Ist ein bisschen schade bei Sony, finde ich jetzt, dass das so schnell nach Astrobot kommt, wo alle gesagt haben, boah, es ist so ein hammergeiles Spiel. Also wir haben das ja auch letzte Woche abgefeiert und es hat einen Metacritic-Score, der wahnsinnig gut ist dafür, dass es so viele Tests hat. Ich glaube, er lag bei 94.
94,
zuletzt. Krass. Und jetzt reden natürlich alle noch darüber oder wieder darüber, wie dieses PlayStation 5 Pro Announcement gelaufen ist, nachdem man sich gerade davon erholt hatte, dass ja auch noch Concord
Weißt du, woran mich das erinnert? Jetzt mit so erstmal Yay und dann Boo, als Helldivers 2 so abgegangen ist, ja, ne? Als sie es rausgebracht haben. Super positive Rezeption, auf einmal ganz viele Spiele auf PlayStation und PC. Und dann kommt dieser Zwang mit PSN-Account, ja, selbst für die PC-Leute, auf einmal irgendwie die PC-Version eingestampft in bestimmten Regionen. Und Sony schafft es immer, die haben so ein Talent dafür, so mit einem Fingerschnips so quasi alles Positive rauszuziehen gegen irgendeiner Corporate-Entscheidung, die da ist. Ich bin mir sicher, Mark Cerny ist ein super fähiger Typ, gerade auch, was die Technik angeht. Also wegen dem ist die PS4 und die PS5 so, wie sie ist. Und er hat sich super viel Gedanken dann drumherum gemacht. Und es gibt dann auch seine Gründe, warum das so teuer sein muss, so in der Art. Aber da würde ich mir als Firma dann die Frage stellen, wo können wir denn an manchen Sachen sparen, die Leuten vielleicht weniger wichtig sind, wenn da nur ein Terabyte drin ist, wenn das irgendwie was vom Preis ausmacht.
Ja, ich glaube, du musst schon noch irgendeine Verbesserung, mussten sie noch präsentieren. Also wenn bei der CPU zum Beispiel sich nichts groß tut, dann wollten sie noch irgendeinen Aufpreis oder irgendeine Verbesserung noch bieten, dann machst du halt 2 Terabyte da rein. Aber ja, ich glaube, das ist denen auch nicht leicht gefallen, zu sagen, okay, das ist der Preispunkt, der da jetzt leider stehen muss. Mhm. Und wir bereiten uns lieber mal darauf vor, dass das nicht nur positiv aufgenommen würde oder unter Umständen auch ziemlich schlecht. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, in ein paar Wochen mal drauf zu gucken. Ich glaube, in den Vorverkauf geht es hier am 26.09. Erscheinungstermin dann am 7. November weltweit. Ausverkauft sein wird sie wahrscheinlich trotzdem. Es wird genug Leute geben, die wahrscheinlich sagen, hier ist mein Geld. Aber mal gucken.
Kommen die Scalper dann alle an und kaufen sie sich und sagen, ja, aber du kriegst sie jetzt für 1200
natürlich.
Naja,
naja, genau, ich habe es eben schon mal kurz gesagt. Ich hatte mir lustigerweise vor 2 Wochen mal auf den Zettel geschrieben, das war bevor wir aus der Pause zurückkamen mit dem Game Talk, von wegen, heute mal zu gucken, wie läuft es denn eigentlich bei Concord? Das war die Zeit, wo das gerade gestartet ist, wo man gesehen hat, oh, wow, es schafft im Peak irgendwie knapp 700 Spieler bei Steam. Bei der PlayStation weiß man es nicht genau, aber es hat sich relativ schnell dargestellt, dass das wahrscheinlich einfach nichts wird. Man hat komischerweise nach der Beta nicht gesagt, okay, wir verschieben das vielleicht nochmal oder wir stricken es von vornherein auf Free-to-Play um. In der Beta waren die Zahlen ja auch nicht gut. Und dann haben sie es gelauncht, sie haben es für 40 Euro verkauft. Dann kannst du das natürlich schlecht unmittelbar noch umstricken, weil dann verärgerst du die Leute, die es gekauft haben, wenn du dann sagst, ach übrigens, ist jetzt Free-to-Play. Dann hättest du die auch alle refunden müssen. So oder so ist es komplett in die Hose gegangen. Ich möchte nicht wissen, wie die Leute sich fühlen, die bei Firewalk, dem Studio, angeblich da teilweise 8 Jahre lang dran gearbeitet haben. Und dann läuft dieses Spiel.
Weil ich glaube, das ist mehr, das Studio existiert seit 8 Jahren, aber die Arbeit ist nicht 8 Jahre.
Ja, also es ist offen gesagt, wenn man sich das Spiel anschaut, kann es auch nicht sein. Also es sei denn, sie haben es 5-mal neu gestartet in der Zeit. Sieht nicht aus wie 8 Jahre Arbeit.
Das kann sein.
Ich finde, dass das ein okayer Shooter war. Es hatte so mittelmäßige Wertungen, so zwischen 60 und 70. Aber krass, dass das nach nicht mal 2 Wochen
platt wurde. Also die Zahlen waren ja so schlecht, wo die Leute auf die Server draufgegangen sind. Du musst entweder irgendwann mal die Reißleine ziehen. Ja. Ich glaube, wenn du jetzt das Pflaster direkt abreißt, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht das Ende von Concord, sondern die werden schauen, was können wir noch mal machen, um das Ganze so halbwegs zu retten. Ist es ein Free-to-Play-Ding? Wird es ein PS Plus-Exklusives? Das ist ein Bonus, den alle noch mal mit dazu bekommen.
Bonus bei der PS5 Pro vielleicht?
Vielleicht ist es das, genau. Genau, du. Deshalb ist die PS5 Pro so teuer, weil sie nochmal die ganzen Concord-Sachen dann da umlegen müssen drauf. Also auf die eine oder andere Art wird schon wieder zurückkommen. Es zeugt nur davon, dass man zu dem wichtigen Zeitpunkt zum Launch gefühlt den kompletten Markt komplett falsch gelesen hat oder gesagt hat, hey, wir haben schon gemerkt, so mit den Arbeiten an dem Game, eigentlich ist so dieser ganze Hero-Shooter und Markt so, hat sich komplett verändert von da, wo wir gestartet haben mit dem Spiel. Aber jetzt bringen wir es mal raus und hoffen aufs Beste. Per se, ich höre auch viele positive Stimmen noch von den Leuten, die dann Concord entsprechend gespielt haben. Aber sobald einmal der Brunnen vergiftet wurde und das Ding quasi zur Meme geworden ist, ich hatte es bei einer anderen Sendung schon mal gesagt, Lawbreakers war auch bestimmt nicht so schlecht gewesen. Ja. Ne? Aber da war es so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wo alle dann geguckt haben, wie wenige sind denn jetzt gerade online.
Gerade bei diesem Markt ist es halt wirklich so, und auch gerade das Spiel ist ja auch für PC und für PlayStation rausgekommen. Mhm. Ich glaube schon, dass es auf dem PlayStation vielleicht ein bisschen besser funktioniert als auf dem PC. Aber auf dem PC hast du so viele Gratis-Alternativen, die schon so stark etabliert sind, die in diesem Hero-Shooter Gewand arbeiten. Du hast super viele Leute, die noch unglaublich lange Dota spielen, League of Legends, was nicht alles, Overwatch. Mhm. Es gibt so viele Alternativen. Wir reden später noch über eine andere Möglichkeit, über einen anderen Hero-Shooter, wo es ein bisschen anders lief, aber der Markt ist einfach durch. Also wenn du da nichts Besonderes lieferst, was irgendwie direkt auf den ersten Blick dir was zeigt, was du noch nie vorher gesehen hast, dann kannst du da eigentlich nur verlieren. Also ich, Was soll man machen?
Valorant ist ja auch vor kurzem auf Konsolen Valorant gestartet. Ja. Das haben die bestimmt auch nicht so auf dem Schirm gehabt bei Concord, dass ihnen das dann vielleicht auch noch reingrätscht, dass da Konsolenspieler auch mitspielen können. Also so oder so, ich glaube auch persönlich, dass was du gesagt hast, Gregor, dass es nicht das Letzte war, was wir von Concord gehört haben. Das wird sicherlich in irgendeiner Form irgendwann nochmal auftauchen als Free-to-Play-Titel oder dann in den monatlichen PlayStation Plus-Spielen sein oder whatever. Da dürfen wir gespannt sein, wie es damit weitergeht. Ich würde sagen, kommen wir mal zu einem rundum erfreulicheren Spiel, was gerade erschienen ist. Es ist eine Compilation, die Ende August in einer Nintendo Direct angekündigt wurde und dann direkt erschienen ist. Es ist eine Sammlung von drei Castlevania-Spielen. Die Castlevania Dominus Collection bündelt die drei DS-Spiele, die vorher meines Wissens nach noch nie neu aufgelegt wurden. Das waren Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin und Order of Ecclesia. Drei Spiele, die ich sehr gerne gespielt habe damals auf dem DS. Würde tatsächlich sagen, aber das kann man wahrscheinlich sehr unterschiedlich bewerten, dass das Dawn of Sorrow, das erste, war für mich das Beste tatsächlich von denen. Ich fand das Portrait of Ruin etwas stückhaft, weil das sehr viele unterschiedliche Settings hatte durch diese Porträts, die einen an andere Orte gebracht haben. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich nach und nach da das typische Schloss irgendwie für mich erobere. Und das Ecclesia, was wir hier gerade sehen, das fand ich unfassbar schwer. Also ich habe eigentlich einigermaßen eine Kompetenz für diese 2D-Castlevanias, aber da habe ich mich echt dran abgearbeitet. Weiß nicht, wie ist das bei dir, Greg? Was ist dein Highlight unter den dreien?
Ja, also mein Eindruck von damals deckt sich so mit deinem. Ich habe mal auch die Spiele mal mitgebracht hier für euch noch, die Nintendo DS-Dinger, die natürlich dann auch noch bei mir hier in der Sammlung gehabt. Habe mich sehr gefreut über die Ankündigung, weil das ja die Lücke war in den Castlevania Collections, die nochmal geschlossen werden musste, insbesondere weil solche Spiele wie Dawn of Sorrow auch Touchscreen-Unterstützung sehr stark integriert hatten, wo ich mir nicht sicher war, wie setzen sie es um, wie ist das mit den Doppelbildschirmen hier dargestellt. Dawn of Sorrow als Sequel zu Aria of Sorrow, wo ich persönlich noch ein bisschen mehr einen Stein im Brett für Aria of Sorrow vom GBA habe als den Vorgänger. Hier war es so, dass mir bei Dawn of Sorrow so einerseits ein bisschen weniger Innovation dann da war, als ich es mir gerne gewünscht hätte mit dem neuen. Und das war der sehr forcierte Touchscreen-Einsatz, wo du Endgegner nur besiegen kannst, wenn du Muster zeichnest mitten im Kampf, weil ansonsten geht der Kampf weiter die ganze Zeit. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber da gab es, glaube ich, auch diesen Julius-Mode, wenn du es durchgespielt hast, wo du es quasi mit so einem klassischen Belmont-Charakter durchspielen kannst, was auch cool war. Portrait of Ruin, hast schon gesagt, ein bisschen gimmickhaft, aber cool mit dieser Doppelcharakternummer, zwischen denen du beiden immer wechseln kannst, was dann nochmal ein bisschen was anderes mit reingebracht hat. Order of Ecclesia ist super hart, aber auch das bestaussehendste und in Fankreisen auch eins der beliebtesten da mit dabei. Die wurden alle hier sehr gut von M2, mal wieder dem Portierungsstudio, der auch die anderen Collections gemacht hat, umgesetzt. Mit den ganzen, wir sehen hier gerade im Video, wenn ihr das Video schaut, die ganzen Bonusgeschichten, die mit dabei sind, dass ihr Soundtracks hören könnt, dass ihr Artwork euch angucken könnt, Save States, Bildfilter und alles mögliche ist da, mit Ausnahme der DS-Games. Die haben keine Bildfilter leider, aber es ist noch das Arcade-Game Haunted Castle mit dabei, was absolut beschissen ist, aber ein Remake davon, was richtig, richtig gut geworden ist, dann wieder mit dabei. Und so als 4,5-Spiele-Paket mit sinnvollen Updates und alles, da seht ihr ein bisschen das Haunted Castle Remake. Das originale Game gab es in der Arcade, so ich glaube, nach dem ersten Castlevania. Ach, und das ist, glaube ich, das ist absolut schrecklich. Also ihr könnt es hier auch dann spielen und mit sehr vielen Einstellungsmöglichkeiten, dass es ein bisschen verzeihbarer wird. Aber das neue Haunted Castle wirkt ein bisschen so wie, ich weiß nicht, ob ihr damals auf der Wii das Castlevania The Adventure mal gespielt habt, als quasi Revival eines klassischen Titels. Da war mit neuer Wii-Grafik das Gameboy-Original neu umgesetzt worden. Und das ist so ein echt nettes, kleines Game, was du in so 30, 40 durchspielen kannst. Als Bonus komplett neu mit dabei, hätten sie nicht machen müssen, aber haben sie hier mit reingetan. Und ich bin echt angetan von der Collection, kostet 25, wenn du es dir neu holst, wobei da gab es auch so ein bisschen Discounts. Ich habe es hauptsächlich auf der PS5 gespielt. Yeah. Leider keine PS4-Version, haben manche Leute bei mir dann erwähnt, wo ich ein bisschen Content zum Spiel gemacht habe.
Diese Collections sind auch meistens eigentlich originär PS4-Spiele.
Ja, das ist tatsächlich eine originäre PS5-Fassung hier nur und Xbox Series Plattform meine ich. Ich weiß nicht, ob es Xbox One dann auch geht, wenn man das hat, was nicht an der Technik liegt. Du kannst auch auf der Switch spielen. Switch-Version habe ich noch nicht reingeschaut, aber die soll wahrscheinlich auch so Touchscreen noch Sachen richtig haben, was ganz gut ist, wenn du die benutzen möchtest. Ansonsten sind hier Lösungen für die Touchscreen-Einblendung, dass du selber mit Cursern darüber fahren kannst, über das Bild, was scheiße funktioniert.
Ja, okay,
aber das, sie haben das Feature bei Dawn of Sorrow, wo du für die Bosse diese Runen einzeichnen musst, mit Quicktime-Events ersetzt. Du kannst dann Knopfangaben machen, was wesentlich einfacher und besser ist. Aber ja, mich hat es auch gewundert, weil für die Leute, die vielleicht nur eine PS4 haben und solche Collections sich holen. Es spricht nichts dagegen, dass es auch eine PS4-native Version gibt. Einfach, weil so schließt du einen Käuferkreis aus, der sich nicht eine PS5 oder eine neue Konsole geholt hat. Aber ja, ich habe zum Vergleich auch meine alten Spiele noch mal rausgeholt, mal den DS reingetan, habe die das letzte Mal auch dann gespielt, als ich vor 20 Jahren rausgekommen bin. Und ich finde, die haben hier eine gute Methode gefunden, mit den verschiedenen Bildschirmen umzugehen, dass die Karte jederzeit eingeblendet ist, verschiedene Modi drin zu haben. Weiß nicht, ob ich da was groß monieren würde, wäre vielleicht maximal, dass bei den DS-Spielen jetzt keine weiteren Bildfilter möglich sind, dass du die harten Pixel dann nur guckst, aber die sehen ja auch immer noch selbst auf dem großen Fernseher ganz gut aus.
Finde ich auch. Also ich bin auch sehr happy mit der Spielesammlung. Ich finde es auch schlau, dass sie das Haunted Castle, dieses Revisited, reingepackt haben, weil natürlich sowas richtet sich eh immer an bestehende Fans von der Reihe, und wenn die hören dann, okay, das erste Spiel, was ursprünglich ganz, ganz schlecht war, hat da jetzt ein Remake bekommen und das ist sogar gut, dann würdest du halt auch sagen, wenn du wie du jetzt die drei Originalspiele schon zu Hause hast, gucke ich vielleicht doch mal in die Sammlung rein, weil sie natürlich auch noch ein paar andere moderne Features hat, wie zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, dass das dritte Spiel so schwer sei. Du kannst jetzt hier auch jederzeit quicksaven und du kannst auch zurückspulen.
Ja, genau, das Zurückspulen ist wirklich sehr praktisch.
Das genau, ich liebe diese Option, wenn das solche Retro-Neuauflagen haben, dass man da mal eben ein paar Sekunden ungeschehen machen kann, damit man nicht 20 Mal an einem Boss von vorne wieder anfängt. Ja. Das finde ich schon okay tatsächlich.
Länderversionen auch alle vorhanden übrigens. Und alle Spiele haben auch deutsche Texte.
Ja. Steffen, haben wir dich jetzt da? Wir haben im Vorgespräch gelernt, dass du durchaus ältere Castlevania-Spiele magst. Würdest du diese drei Spiele jetzt mal nachholen in dieser Neuauflage? Ich kann dir das wirklich sehr ans Herz legen.
Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, weil ich bin ein großer Metroidvania-Fan und habe Aria of Sorrow viel auf dem Game Boy damals gespielt und war da auch großer Fan von. Gerade eben, als ich so das mit den Touchscreen-Funktionen gesehen habe, war ich schon wieder so ein bisschen, weiß nicht, ob das so geil ist. Aber es sieht an sich ganz gut aus und ich finde, für den Preis klingt es erstmal nicht unattraktiv. Es ist für mich aber ein typisches Switch-Spiel. Ich glaube, ich würde mir das nicht für einen PC oder so holen, weil es eher etwas ist.
Aber für Steam Deck vielleicht
auch. Ja, oder für Steam Deck, genau. Also für mobile Geräte finde ich es, glaube ich, ganz gut. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich habe letztens tatsächlich erst auf der Switch die ganzen alten Metroid-Teile nochmal nachgeholt. Weil die ja da in den Game Boy Advance und Super Nintendo Collections drin sind.
Zero Mission ist richtig gut, ne?
Ja. Ich glaube, das hättest du nicht gespielt.
Boah, das Beste hast du nicht gespielt.
Nee, okay,
gut, das Beste da. Es ist ein Remake vom allerersten Metroid. Also
nee, ich hab Super Metroid und Fusion habe ich gespielt.
Okay, genau. Fusion ist auch gut.
Fusion fand ich auch sehr gut. Ja, und deswegen, ich hab wieder Bock auf solche Spiele und ich habe auch kein Problem damit, wenn alles halt ein bisschen pixeliger aussieht, aber. Wenn eher für die Switch.
Ja, Switch ist auch der idealere Ort dafür. Also eh für sind Handheld-Games, sind auch dazu gedacht, dass du kannst dir natürlich mehrere Stunden am Stück spielen, aber da kannst du auch gerne mal, ich spiele mal kurz ein bisschen, guck mir den Punkt auf der Map an und so weiter. Und das ist alles durchaus sinnig umgesetzt und gemacht. Ich habe es mir auch für die Switch geholt. Wie gesagt, ich möchte einmal testen, weil ich meine, du hast tatsächlich auch integral die Touchscreen-Funktion, dass du den von der Switch benutzen kannst. Hast du ja bei manchen solchen Neuauflagen dann nicht mehr, wo es mich wundert, was war das? Ich hatte mir die Danganronpa Collection auf der Switch nochmal geholt. Das sind Originaltitel, die auf der PS Vita dann teilweise drauf waren, die auf Touchscreen ausgelegt sind und du kannst das nicht auf der Switch machen. Ich sage, what the fuck ist das denn?
Na gut, ich würde sagen, so viel zur neuen Castlevania Dominus Collection. Wenn ihr noch mehr dazu hören und sehen wollt, Gregor hat bei sich im Channel auch ein längeres Video noch dazu gemacht, was man da sehen kann, wo auch länger noch ein bisschen gespielt wird. Wir bleiben im Grunde in der Horror-Ecke, aber bei einem ganz anderen Spiel, nämlich dem neuen Spiel von Supermassive Games. Ihr kennt den Laden, die haben, man muss das sich mittlerweile schon aufschreiben, weil die so viele Spiele in ähnlicher Manier gemacht haben. Until Dawn haben die gemacht für Sony. Die haben die ganze Dark Pictures Anthology gemacht für Bandai Namco. Das sind mittlerweile schon 4 Spiele. Fünfte kommt nächstes Jahr, wird dieses Weltraumspiel Directive 8020. Sie haben The Quarry gemacht für 2K. Mhm. Und jetzt haben sie ein Spiel gemacht namens The Cast of Frank Stone. Publisher hier, Behavior Interactive, die kennt man unter anderem für Dead by Daylight und tatsächlich ist es ein Crossover-Spiel. Das heißt, wir sind hier quasi im Universum von Dead by Daylight unterwegs. Das Interessante ist, dieses Spiel läuft in 3 verschiedenen Zeitebenen ab. Es gibt einen, ich sag jetzt mal, sind keine krassen Spoiler jetzt, die ich hier sage. Es passiert ganz am Anfang. Es beginnt in der frühesten Zeitebene. Ein Polizist trifft und tötet dort in einem Stahlwerk einen Serienkiller namens Frank Stone. Und in den 80ern, es gibt eine Reihe an Kids, die einen Film drehen in diesem Stahlwerk. Und das nimmt
hat, wie sage ich das jetzt ohne zu spoilern, das hat dann ganz furchtbare Auswirkungen. Und dann gibt es noch eine Ebene in der Gegenwart, die auch mit den Menschen und diesem Film aus der Vergangenheit korrelieren wird. Und das Spiel ist in Kapitel aufgeteilt, die in den verschiedenen Zeitebenen dann spielen. Und es geht da so ein bisschen hin und her. Den Auftakt finde ich sehr, sehr stark, weil es gleich sehr spannend ist und man direkt in diesen Konflikt mit Frank Stone gerät. Danach ist das Pacing etwas seltsam. Es vergeht dann fast die Hälfte von diesem vielleicht overall 7-8 Stunden langen Spiel, ohne dass irgendwas Spannendes passiert. Und man bekommt relativ deutlich mit, was für eine Art von Spiel wir hier eigentlich vor uns haben. Ich weiß nicht, hast du eins mal von diesen Spielen gespielt?
Nee, ich glaube nicht. Doch, The Quarry habe ich, glaube ich, mal angespielt.
Okay.
Ja.
An was erinnerst du dich da spielerisch?
Ja, vor allem daran, dass es immer diese Entscheidungen gab. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, was mich da so richtig abgeholt hat. Das ist halt so ein bisschen dieses Telltale oder das Detroit-Problem, was man so ein bisschen hat. Mhm. Dass man ja jetzt, wenn man eins dieser Spiele gespielt hat, schon irgendwie das Gefühl hat, dass man alle mal gespielt hat. Weil die sich spielerisch wenig unterscheiden.
Ja, im Grunde ist es halt, du triffst mal solche Entscheidungen, die dann Auswirkungen haben oder auch nicht. Und worauf ich hinaus wollte, in der ersten Spielhälfte ist weder viel Spannung dann da, noch hat irgendwas groß gravierende Auswirkungen. Dann merkst du, okay, ich laufe sehr langsam rum, ich lese mein Dokument, ich treffe mal eine Entscheidung. Aber es ist halt wirklich vom Spieldesign her nichts Besonderes. Also man sollte schon ein Fable für diese Art von Spiel haben. Ich weiß nicht, du spielst die auch gerne, Greg,
ja,
ne?
Also ich habe alle durchgespielt, mit Ausnahme von Little Hope. Auch. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen, muss ich mal nachholen. Mhm. Und grundsätzlich mag ich diese Art von Adventures ganz gerne, auch wenn man nach, finde ich, Until Dawn schon gemerkt hat, dass, wie bei, häufig, wenn du solche Telltale-Sachen dann genommen hast, irgendwann weißt du, wie das Brot gebuttert wird, du weißt, wie das Ganze hier so funktioniert und oft, was bedeuten Konsequenzen eigentlich? Kannst du wirklich dann sagen, wenn du diesen oder diesen Weg hier nimmst, dann ist vielleicht mal ein Charakter bei irgendeiner Cutscene später nicht dabei, aber grundsätzlich geht's dann häufig irgendwie so in die richtige Richtung. Ich fand auch sehr viel nach Until Dawn, The Quarry vielleicht ein bisschen weniger, weil das schon umfangreicher war von der Länge her, aber so das Dark Pictures hat meist bei mir nicht gezündet in den meisten Sachen, weil die einerseits so kurz gewesen sind, sehr viel oder sehr wenig Raum für Charakterentwicklung war und auch wie spannend oder was macht man aus der Grundidee? Das letzte war ja, ich guck mal kurz, The Devil in Me, was so ein bisschen dieses True Crime Podcaster Berichterstattung nochmal so als Grundlage genommen hat und mit so dann Begebenheiten aus der echten Welt vermischt hat, wo ich dachte, da ist sehr viel Potenzial und da war es mir doch arg klischeehaft und ich mochte die Leute da alle nicht. Und da hatte ich schon so ein bisschen weniger Bock, das weiterzuspielen. Ja. Ich habe Interesse hier dran, ich habe keinerlei Verbindung mit Dead by Daylight, muss ich sagen.
Auch nicht.
Ich weiß nicht, wer dieser Frank Stone ist und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn man sich eine gute Geschichte überlegt und wie die Charaktere da zusammenkommen, ich brauche schon ein bisschen was an Sympathie für die Figuren.
Ja,
weil ansonsten, wenn mir egal ist, was mit denen passiert, dann brauche ich auch nicht spielen.
Das finde ich gut, dass du das ansprichst. Die hatte ich schon. Also die Figuren sind zum Großteil sympathisch. Ist auch wieder so, dass man einen Pool aus Figuren spielt und das immer wechselt. Das gibt auch wieder die Möglichkeit dann, dass man das im Multiplayer macht. Da gibt man quasi den Controller dann immer weiter, je nachdem, wann welcher Charakter drankommt. War einigermaßen überrascht. Ich konnte mich da nicht mehr richtig dran erinnern von den Vorgängern her, dass es auch wieder komplett deutsch vertont ist und nicht nur Deutsch und Englisch. Es gibt auch noch andere Sprachen, weil das bedeutet, glaube ich, schon, dass diese Spiele relativ erfolgreich sein müssen, weil es sind ja Spiele, wo eigentlich permanent gesprochen wird. Du bist ja ständig in Gesprächen.
Absolut, ja.
Ich finde auch die Stimmen okay. Der Nachteil ist bei der deutschen Version, das ist oft nicht lippensynchron. Und dadurch, dass du so oft so nah an den Figuren bist und denen auch so direkt ins Gesicht schaust, das stört ein bisschen die Immersion. Ich habe dann später, deswegen wird das hier auch mit dem Material ein bisschen gemischt sein, was ihr hier parallel sehen könnt. Das wechselt dann mal. Ich habe das später auf Englisch umgestellt, dann mit Untertiteln, weil es einfach, ich habe mehr den Eindruck, okay, da spricht gerade ein Mensch, als dass da eine Polygonfigur steht und es passt halt nicht so zusammen, was man hört und sieht.
Ich spiele die dann auch, obwohl ich absolut nichts gegen deutsche Synchros habe, da sind ja auch sehr viele fähige Leute dabei, gerade bei solchen Games, wo auch dann richtige Schauspieler gecastet sind, die mit ihrer eigenen Stimme und mit dem eigenen Gesicht da sind. Da hatte ich auch bei Devil in Me, ich habe in Deutsch angefangen und sehr schnell dann auf Englisch gewechselt. Ihr sagt nicht, dass es die Leistung schmälert, die deutschen Synchro-Leute gemacht haben, aber ich kann mich viel besser da fallen lassen, einfach weil ich auch das Gefühl habe, die Performance stimmt mit der Stimme überein.
Ja, aber alles, was irgendwie die Atmosphäre bricht, trägt ja eigentlich dazu bei, dass du das dann doch wieder eher als Spiel siehst und weniger als ein Erlebnis, in dem du dich so wirklich reinversetzen kannst. Und spielerisch sind diese Art von Spiele halt einfach meistens, wenn man es durchschaut hat, eben nicht sonderlich stark. Aber gerade von der Story leben diese Spiele ja tatsächlich. Also ich fand The Quarry tatsächlich, was die Story angeht, auch überhaupt nicht schlecht. Mhm. Aber auch da war es so, sobald ich einen Charakter gespielt habe, der mir egal war, hat das halt spielerisch ist es komplett abgesoffen für mich und hat dann nicht mehr funktioniert.
Habt ihr auch diesen starken Druck, dann das Spiel dann so oft nochmal zu spielen, bis ihr alle Leute am Ende, bis alle überleben? Also, oder dass ihr immer nachguckt von wegen, was soll ich denn jetzt hier machen, bevor diese Figur stirbt? Weil mich ärgert das natürlich dann schon ein bisschen, weil was hier auch wieder zutrifft bei dem Spiel, du kannst die Sachen manchmal echt schlecht antizipieren von wegen, random Aktion X führt 3 Kapitel später dazu, weil ich bin erst, also eine Situation haben wir jetzt zum Beispiel auch gesehen, das spoilere ich jetzt nicht, aber okay, wo gehe ich jetzt hin? Und dann kannst du nicht wissen, dass das viele Stunden später dann so ist, du bist leider nicht an den Ort gegangen, hast das Item nicht gesammelt, deswegen stirbst du jetzt. Das finde ich ein bisschen billo, offen gesagt.
Den Drang konnte ich bei mir abschalten in dem Sinne, das habe ich mir auch schon bei den Quantic Dream Sachen irgendwann so gesagt, roll with the punches, ne? Wenn was passiert, dann passiert es eben, weil genau das, was du ausgeführt hast, Fabian, manchmal sind es so Binärentscheidungen. Du kannst das Spiel auf eine gewisse Art gespielt haben und dann heißt es, hast du in dieser genauen Situation einmal nach links oder rechts gedrückt, wo es keine Anzeichen dafür gab, was richtig ist. Das bedeutet, entweder der Charakter lebt oder der Charakter stirbt.
Ja.
Wenn ich dann wieder zurückgehen würde, würde es mich irgendwann wahnsinnig machen und dann gucke ich nach neuen Saves oder sind es manche Spiele, die vielleicht sogar absprechen, dass du nicht wieder zurückgehen kannst. Die versuchen es ja so ein bisschen aufzuweichen. Weiß nicht, ob es bei Frank Stone hier auch wieder so ist, aber durch diese Totems, die du finden kannst,
gibt's
so Items und dann siehst du so Flashes nach vorne, wie der Tod deiner Figur aussehen könnte, dass du damit vielleicht einen Hinweis bekommst, was du eventuell nicht machen solltest.
Also das gibt's hier nicht, aber es gibt auch Sammel-Items, um einfach die Areale ein bisschen genau anzugucken. Und das Spiel versucht sich dann auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Diese Kamera spielt auch eine wichtige Rolle, dann wird auch spielerisch eingebunden und eben auch, ihr habt es eben gesehen, so Quicktime-Events, das nennt sich, glaube ich, Skill-Checks, das gibt es bei Dead by Daylight wohl auch, dass man so getimte Aufgaben machen muss, das haben sie da übernommen. Und generell finde ich auch, hat jetzt vielleicht ein bisschen negativ angemutet, unser Gespräch darüber, aber in der zweiten Hälfte des Spiels wird dann schon wieder stärker, nachdem es so ein bisschen vor sich hin plätschert und ich hatte auf jeden Fall dann auch Bock, das Ende zu sehen und bis dahin zu spielen. Viele der späteren Kapitel sind offen gesagt dann nicht super lang. Also ich habe das Gefühl, dass das 5. Kapitel mit Abstand das längste ist. Und danach geht es teilweise echt Schlag auf Schlag. Aber ist spannend, gibt viele nervenaufreibende Situationen. Ist auch durchaus ein brutales Spiel, muss man auch dazu sagen. Hat seine Altersfreigabe ab 18 schon zurecht. Und overall, ich würde sagen, wenn ihr eins dieser Spiele gespielt habt von Supermassive und ihr sagt, ja, das hat mir gefallen, ihr bekommt hier zu 90% das Gleiche in der neuen Verpackung. Und es ist ein Mid-Price-Spiel, das heißt, kostet 40 Euro.
Ja. Willst du spielen, Steffen? Hast du eine Xbox?
Nee.
Sonst habe ich noch einen Key.
Ja, siehst du. Wie gesagt, ich muss sagen, durch The Quarry habe ich gemerkt, dass das vielleicht einfach nicht mehr so meine Art von Spiel ist.
Okay. Vielleicht sparen wir uns das alle dann sonst nochmal. Ja. Ich werde zwar nochmal spielen, aber ich hoffe, dass das neue Life is Strange dann vielleicht nochmal neue Schichten wieder erschließt.
Das stimmt.
Ich bin gespannt, ob vielleicht eine andere Art von Horrorspiel dein Spiel sein könnte, lieber Steffen. Ein kurzer Hinweis an die lieben Kollegen in der Regie. Ihr könnt, glaube ich, das Ingame für uns gerne ein bisschen leiser machen. Ich hatte das Gefühl, es ist teilweise ganz schön laut. Macht das gerne ein bisschen runter. Es geht um Emio, der lächelnde Mann, ein neues Spiel aus der Reihe Famicom Detective Club. Eine Visual Novel.
Sind wir jetzt in der Kategorie, wir versuchen, Steffen Spiele anzudrehen?
Ja, ja. Nein, okay. Ich möchte versuchen, mit welchem Horrorspiel kann ich Steffen überzeugen? Okay. Das war ein bisschen meine untergeordnete, das ist meine geheime Mission. Ich habe das jetzt aus RBTV Home übernommen, dass es immer auch im Game Talk so eine geheime Mission gibt. Und heute ist es, was ist das Lieblingshorrorspiel von Steffen? Was haben wir hier vor uns, Gregor? Was ist denn Famicom Detective Club eigentlich?
Also, Famicom Detective Club ist eine Serie von 2 Spielen. Die gab es in der frühen japanischen Zeit auf dem Famicom Disk System, die ich hier mitgebracht habe auch nochmal. Wer noch nie eine Famicom Disk gesehen hat, das war das Diskettenlaufwerk für die japanische Ausgabe vom NES. Und da waren die Spiele auf solchen Disketten hier drauf. Ganz speziellen Dinger hier drauf. Und die waren so aus einem sehr populären Genre der damaligen Zeit, der so Crime-Visual Novels durch solche Spiele wie Portopia Serial Murder Case. Das war das Spiel vom... solche Disketten kennt man in der Art nicht mehr. Das Nintendo-Logo ist übrigens der Kopierschutz drauf, wie die Furchen da drin sind.
Das ist Hammer.
Ob du das benutzen kannst. Und die Disketten sind alle wiederbeschreibbar. Ich weiß nicht, da ich kein Famicom-Disk-Laufwerk mehr habe, ob da auch Famicom Detective Club drauf ist. Habe ich mir irgendwann mal für die Sammlung geholt. Um aufs Spiel einzugehen, genau, es waren 2 Horror oder besser gesagt Crime-Visual-Novels, die rausgekommen sind. Du bist in der Rolle eines Jungdetektivs und musst dann einen gewissen Fall auflösen. Häufig gibt es dann irgendwie eine Schülerin wurde ermordet. gerade, du musst herausfinden, was sind die Hintergründe und alles. Und ja, das war in den gerade Ende der 80er, Anfang der 90er in Japan sehr beliebt durch eben das Portopia Serial Murder Case von Mitte der 80er, wo du dann so komplexe Interfaces runtergedampft hast auf so Textbefehle, die du aus dem Menü auswählen kannst, Charaktere, mit denen man gesprochen hat oder Locations waren dann so wie bei alten Adventures Grafiken, zu denen man hingegangen ist und du musstest dann durchgehen, mit Leuten reden, gucken, wie du die Story voranschreitest, Beweismittel sammeln, bis die Story dann am Ende in Richtung Auflösung hingeht, eventuell, dass da auch, ich weiß nicht, ob es bei den alten so Sackgassen gab, zumindest in den Versionen, die ich gespielt habe, nicht, also nicht wie bei anderen Adventures, so Kings, King's Quest oder sowas, dass du irgendwie von vorne anfangen musst. Und die Games gab es damals Ende der 80er. Es gab eine Neuauflage 2021, wo diese Spiele dann aufgelegt wurden für die Switch, die ersten beiden. Und die waren wohl erfolgreich genug, dass jetzt nach 30 plus Jahren jetzt der dritte Teil rausgekommen ist als Switch-exklusives Game mit Emio, der lächelnde Mann. Spielt sich noch sehr ähnlich wie die alten Games. Du kannst gerne gleich mal ausführen, Fabian, weil zur Story habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen, ohne zu spoilen. Ich habe es auch durchgespielt, weil ich solche Games allgemein mag, aber auch da interessiert gewesen bin. Du musst aber Oldschool-Adventure-Fan sein, damit du einen Sinn und Zweck in diesem Game sehen kannst.
Also das Interessante ist, du hast jetzt eigentlich, du hast ja gerade diese alten Spiele aus den 80ern beschrieben. Wie du schon gesagt hast, in den 35 plus Jahren seitdem hat sich fast nichts verändert für dieses Spiel jetzt hier. Ich würde sogar fast so weit gehen und würde sagen, das sind nicht mal richtige Adventures, weil du musst fast nie irgendwie nachdenken oder ein Rätsel lösen. Es gibt, das Spiel ist auch in Kapitel aufgeteilt. Am Abend kommst du noch mal wieder in das Detektivbüro. Also du bist ja ein junger Mitarbeiter in so einer Detektei. Und da wird dann so ein bisschen abgefragt, so von wegen, ah, okay, der und der könnte verdächtig sein, weil. Und dann hast du so Multiple-Choice-Optionen. Manchmal musst du auch was eintippen. Aber im Grunde ist das nur ein Abfragen davon, ob du vorher alles brav gelesen hast, was dir in Dialogen erzählt wird. Und du machst den Fortschritt im Spiel eigentlich hauptsächlich ansonsten auch dadurch, dass du eben einfach alle Optionen durchklickst. Also, dass du im Menü guckst von wegen, okay, da ist eine Person, dann spreche ich die an, dann mache ich alle Gesprächsoptionen durch und dann in der Regel wird irgendwas Neues freigeschaltet und dann, oder ich kann nachdenken für mich selber über Sachen, die ich gerade erfahren habe und dann ist danach wieder was freigeschaltet. Wenn man das böse sagen will, das ist ein bisschen wie ein Buch lesen, aber das Buch, du musst manchmal wissen, wo du drücken musst, damit du umblätterst. Ja. Das ist eigentlich das Ganze. Und da muss man auf jeden Fall sehr offen für sein. Es ist kein Spiel, was irgendeine Art von motorischer und offen gesagt oft auch nicht so wirklich intellektueller Kompetenz abfragt, sondern es ist eher wie eine Krimi-Geschichte, wie ein Mordfall.
Es ist eine animierte Krimi-Geschichte mit einem etwas undurchsichtigen Interface. So Visual Novels können sehr bunt durchgemischt sein, was so das Gameplay-Element angeht. Es gibt durchaus auch solche Crime-Stories, die nichts aus nichts anderem bestehen, außer Text weitergeben. Und dann gibt es maximal zwei Choices, die du in dem Spiel machen kannst. Aber das ist dann eben eine andere Art, wie das Medium zum Erzählen einer solchen Geschichte benutzt wird. Wenn die Technik nicht so aussehen würde, wie sie aktuell ausschaut, dieses Spiel hätte auch Ende der 80er rauskommen können. Genau strukturell. Und ich habe drüber nachgedacht, ist es das, was Fans von dieser Serie dann potenziell haben wollen? Weil einerseits finde ich es löblich, dass man wirklich ein richtiges Famicom Detective Club gemacht hat, mit allen Warzen und Kanten sozusagen, die diese Serie von Anomal dazu herbringt, wie diese Games funktioniert haben. Und ich musste auch bei mir erstmal so ein kleines bisschen zurechtkommen, so dieses, es fühlte sich ein bisschen random an, was muss ich jetzt nochmal für einen Bereich anklicken, oder damit ich irgendwie diesen Trigger mache. Da gab es so eine Szene an der Bushaltestelle. Dann, jetzt warte ich hier auf den Bus. Ich habe mir alles schon angeguckt, ich habe 15 Mal nachgedacht, ich habe gerufen und irgendwie musste ich da den Trigger finden. Da fand ich es ein bisschen nervig. Wenn du darauf achtest, es geht schon so halbwegs zu sehen, was der nächste Befehl ist, den man anklicken kann. Da gibt es manchmal so gelbe Worte, die auftauchen und dann, das hätte ich gar nicht gedacht. Und dann ist gedacht auf gelb. Dann gehe ich mal vielleicht auf die Nachdenken-Option. So ein bisschen kann man sich dann so hinhangeln, was es angeht, dass du nicht nur alle Menüoptionen probierst, aber es ist nicht immer undurchsichtig. Und häufig habe ich mich erwischt, okay, ich weiß nicht weiter, nachdenken. Mal gucken, was jetzt hier gerade passiert.
Ja.
Grundsätzlich muss ich sagen, die Story an sich, ich war schon durchaus interessiert dran. Es ist für Nintendo, muss man sagen, durchaus ein Thema, was sie sonst nicht so behandeln. Es geht um einen Serienkiller, der eine Papiertüte über den Kopf zieht und ein aufgemaltes Gesicht dann drauf hat. Und es beginnt mit einem Mord an einem Schüler, der dann aufgefunden wird, zu dem wir dazugerufen werden, um dann die ganze Situation darüber zu ermitteln, wo auch wohl eine urbane Legende um den lächelnden Mann dann entsteht. Der dann kommt, glaube ich, wenn Mädchen traurig irgendwo weinen und dann dass die Trauer den nimmt, indem er sie erwürgt. Ich glaube, das ist so der Hintergrund, wo dieser Serienkiller da unterwegs ist. Und so fragt man sich durch das komplette Umfeld, und ich würde auch sagen, 90% des Spieles ist es Dramatik, ist da nicht so besonders viel da, sondern du erfährst mehr über diese Personen und wie diese ganzen Versatzstücke zusammenkommen. Du musst dich da reinfallen lassen. Du hast nicht so den richtigen Drang, bevor er sich kurz vor Ende enorm schnell zuspitzt, aber auch nicht, also mit wenig spielerischem Aufwand und durchaus ein paar interessante Sachen zeichnet, was die Story angeht, mit so dem Gedanken im Hinterkopf, dass ein Mitte 60-jähriger Mann diese Story geschrieben hat mit Yoshio Sakamoto, der Entwickler hinter den Famicom Detective Club Spielen, hinter Super Metroid auch. Also, und ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil die letzte Story, die der Mann geschrieben hat, war Metroid Other M. Und das ist eine der schlechtesten Stories, die ich im Videospielbereich je mitbekommen durfte. Aber ich habe mich so ein bisschen durchgewirkt. Ich mag, wie gesagt, diese Spiele. Ich habe immer wieder mal ein paar Tage mal hier ein Kapitel gespielt, da ein Kapitel gespielt, weil ich auch die alten Games so ganz gerne gezockt habe. Und es hat durchaus so was, so den Härtegrad und was die Charaktere angeht, wenn du sie mal richtig kennengelernt hast. Du hast das komplette Spiel dann auch angeguckt, inklusive dem Epilog dann, Fabian, ja?
Ja, ich finde, der Epilog ist stark. Ansonsten habe ich eine ähnliche Erfahrung komischerweise gemacht wie bei Frank Stone. Findet das die erste Hälfte vergleichsweise unspektakulär. Also Nintendo hat was eigentlich Schönes auch gemacht rund um dieses Spiel. Sie haben ja so zur Gamescom rum immer im Abstand weniger Tage 3 Demos veröffentlicht. Mhm. Das waren quasi die ersten 3 Kapitel des Spiels. Das heißt, man konnte schon etwa so ein Viertel, Fünftel des Spiels dann spielen, wenn man diese 3 Kapitel nacheinander gespielt hat. Jetzt passiert da nur am Anfang fast gar nichts. Und ich finde auch hier, es dauert so bis zur Spielmitte ungefähr, bis was einigermaßen Spannendes passiert, wo ich denke, okay, jetzt ist hier auch mal eine gewisse Dringlichkeit gerade geboten. Und dann, wie du schon gesagt hast, Gregor, spitzt es sich sehr zu am Ende. Und es hat einen super starken und auch dezent verstörenden Epilog tatsächlich, wo man noch ein bisschen mehr über die Hintergründe auch zum Täter erfährt. Das ist ganz cool. Aber ansonsten plätschert das schon viel vor sich hin. Ja. Wie gesagt, ich habe das nicht, hab das gerne durchgespielt, fand das okay, aber habe schon auch gedacht, ja, ist für 50 Euro wirklich schon ein relativ spezielles Spiel. Leute sollten schon sehr genau wissen, was sie sich da kaufen. Und es schadet auf jeden Fall hier nicht zu sagen, ich lade mir mal diese 3 Demo-Kapitel runter und die sollte man dann schon gut finden, weil das fertige Spiel bietet nicht viel mehr oder anderes.
Genau, absolut. Bei den 3 Demo-Kapiteln, das passiert auch nichts. Ja. Also es ist nicht so, dass dann die Demo so gelegt haben, dass dann, oh, ihr seid vom spannenden Punkt und könnt dann auch hin, sondern man ist wirklich in dieser Kennenlernphase. Eine Sache, die ich ergänzen würde dann maximal noch, wo gesagt, die Story ist von einem Mitte 60-jährigen Mann geschrieben. Es gibt so ein paar Elemente in der Story, wo ich sage, so nach modernen Aspekten merkst du so von wegen so ein paar versteckte Easter Eggs, oder hat der auf die Brüste geguckt und dann kriegt er nochmal einen lustigen Anruf für irgendwie so ein Easter Egg, was drin ist. Gerade was so ein bestimmtes Verhältnis von dem Klassenlehrer, der da drin ist, mit seinen Schülerinnen dann angeht, das wirkt so geschrieben von wegen, also da passiert nichts Unlauteres und alles, aber da werden so ein paar Beziehungen dann dargestellt von wegen, der zweite Hauptcharakter, mit dem man unterwegs ist, dass du bist dann der Detektiv, den du selber dann spielst, und das ist eine Detektivin, die bei dir auch dann nochmal mit dabei ist, mit der du ein paar Kapitel spielst, und ich gehe zu meinem alten Mentor, der hat mich in der Schule unterrichtet, der ist 4 Jahre älter als ich, aber der lässt sehr stark durchscheinen, dass der auch was für sie über hat. Mhm. Und das sind dann so, wie alt wart ihr, als ihr in der Schule zusammen wart? 16 und 12 oder so? Ich weiß es nicht. Ja, ne? Also so, so ein paar Sachen, ich musste schon ein bisschen schlucken hier und da. Okay. Es passiert nichts Unlauteres da, aber ich denke, das ist alles durch die Perspektive von dem alten Mann irgendwie dann getextet.
Ja, stimme ich dir zu. Ich habe es auch teilweise auch ein bisschen dem sehr ernsten und eigentlich grausamen Oberthema als unangemessen empfunden, wie da so umgegangen wird mit von wegen, der Mann findet die Frau gut oder umgekehrt, die dann immer so gegiggelt wird und so peinliche Situationen dann irgendwie auch gibt. Ja. Das habe ich als sehr, sehr oldschool japanische Geschichtenerzählung empfunden, aber das hat es für mich jetzt nicht komplett runtergezogen. Es gibt so 2, 3 Situationen, wo ich gedacht habe, okay, hätte ich jetzt in einem Spiel 2024 nicht erwartet oder gebraucht, aber das fand es keine entscheidenden Punkte.
Ja, das ist, ich wollte es nur einmal erwähnen, was so ein Punkt war, der so auf einmal, das hinterfrage ich so ein bisschen, hätten sie auch sagen müssen, ihr seid ein Jahr oder so auseinander, dann verstehe ich vielleicht die Beziehung, die dann da untereinander sein könnte. Aber die 4 Jahre haben es für mich ein bisschen so dann im Kopf rausgerissen. Man konnte sich aber dann immer noch, weil das nicht Gegenstand der Story ist, auf die Hauptstory dann konzentrieren. Und ich würde fast für mich persönlich sagen, also der Epilog war schon echt stark, gerade auch wie der visuell dargestellt wurde und was du da mitbekommen hast. Die ersten Famicom Detective Clubs kann man sich auch angucken vor ein oder zwei. Ich glaube, das zweite fand ich mitunter auch so am besten von der Story her aus. Mhm. Kann man aber alle mal spielen. Und die Originalfassung gibt's eh nicht in der westlichen Ausgabe. So weder die alten Famicom-Dinger, und es gab auch mal eins für das japanische Satellaview-System, glaube ich, war das. Die Download-Hardware für das Super Nintendo. Da gab es schon ein Remake vom zweiten Teil gegen Ende der 90er.
Was wir vielleicht jetzt gar nicht gesagt haben, das Spiel hat nur japanische Sprachausgabe. Dafür aber deutlich.
Na gut. Ja, ja.
Ja, dafür aber deutsche Texte. Und dann habe ich nachgeguckt bei der dem Remakes von den ersten beiden Teilen. Da war es damals so, die hatte sogar nur englische Texte.
Wirklich nur?
Selbst in Deutschland gab es da keine deutschen Texte. Das heißt, wir haben zumindest einen leichten Fortschritt bekommen. Und es ist verständlich, glaube ich, bei so einem Nischentitel, dass man da sagt, okay, das wird nicht alles eingedeutscht in der Sprachausgabe, weil sich das wahrscheinlich finanziell nicht rentieren würde. Anyway.
Es gab auch kein Retail, ne? Beim dritten kann man sich jetzt eine Verpackung holen quasi, aber die ersten beiden gab es nur digital. Wir mal hoffen, dass vielleicht in Japan gab es eine Collector's Edition, aber ich würde die anderen eigentlich auch gerne für meine Sammlung haben.
Das ist, glaube ich, schwierig, dann die zu bündeln, wenn die einen nur Englisch sind und das
Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
Naja, Steffen, wollen wir für dich eben mal ein schönes Thema jetzt mal einschieben an der Stelle?
Ja, komm nur eins.
Wir machen mal weiter, würde ich sagen, mit dem neuen Add-on zu Guild Wars 2.
Ja, das können wir sehr gerne machen.
Das hattest du mir schon, ich glaube, bevor du auf die Gamescom gefahren bist, gesagt von denen, hey, da hätte ich Bock, das zu spielen oder in den Game Talk dazu zu kommen. Was kannst du uns da erzählen? Das heißt Yantir Wilds, wir sehen hier den Launch-Trailer tatsächlich.
Genau, Guild Wars 2, Yantir Wilds ist das neue Expansion oder die neue Expansion, die Arena rausgebracht hat, ist seit dem 20.08. Am Start und ist die zweite der neuen Mini-Expansion-Strategie, die sie aktuell fahren. Guild Wars 2 ist ja schon 12 Jahre alt, ist aber immer noch hervorragend, wie ich finde. Ich werde gleich noch mein Liebeslied an Guild Wars 2 errichten. Aber es ist quasi so, seit dem letzten Add-on haben sie gesagt, sie wollen die Add-ons oder beziehungsweise die Expansions, wie sie sie nennen, regelmäßiger und öfter bringen, dafür aber ein bisschen kleiner machen. Und dementsprechend ist jetzt in Yantir Wilds auch nicht mehr ganz so viel drin, wie zum Beispiel in früheren Expansions. Aber immer noch finde ich sehr, sehr viel, denn man kommt in zwei weitere Gebiete, die man erkunden kann, die auch relativ groß sind, die Yantir Wilds, die sich so ein bisschen nordisch anfühlen, sehen so ein bisschen Wikingermäßig auch vielleicht auch so ein bisschen kanadische Wildnis so ein bisschen. Aber sehr, sehr schick gemacht, sehr weitläufige Karten, die man dort erkunden kann. Und die auch sehr, sehr vertikal aufgebaut sind, wo man viel klettern muss und darf, um bestimmte Gebiete zu erreichen. Storymäßig schließt das Ganze an das letzte Expansion-Pack an, an Secrets of the Obscure, wo man wieder gegen den gleichen Feind kämpfen muss, der jetzt aber woanders auftaucht und in andere Form wiederkommt. Es gibt neue Waffen für sämtliche Klassen, beziehungsweise eine neue Waffenklasse, das ist der Speer. Und bei Guild Wars ist es generell so, für alle Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wie Guild Wars 2 funktioniert, man hat nicht, wie bei World of Warcraft beispielsweise, ellenlange Action-Bars, wo man ganz viele Skills reinpackt, die man dann nacheinander abfeuert, sondern was für Angriffe oder Fähigkeiten man hat, entscheidet sich daran, was für Waffen man dabei hat. Und das bedeutet immer, wenn eine neue Waffenklasse zum Beispiel in Guild Wars 2 eingeführt wird, wie jetzt der Speer, dann bekommt man quasi auch ein ganz neues Set an Moves, an Fähigkeiten für den eigenen Charakter. Und das ist in diesem Fall hier auch so. Und man muss es erstmal trainieren im Spiel. Es gibt dann im Rahmen der Startquest muss man quasi so ein paar Challenges machen, muss erstmal ein bisschen den Leuten vor Ort helfen, den Kodan. Und dafür wird man dann in der Benutzung des Speers trainiert, bekommt auch direkt einen geschenkt, um den direkt zu benutzen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das nächste große neue Feature, was sie eingeführt haben.
Ja, na klar. Zwischenfrage stellen, welche Klasse spielst du nochmal?
Ich spiele Ranger, habe ich jetzt als mein Hauptcharakter, aber ich habe jetzt für Yantir Wilds tatsächlich nochmal einen weiteren Charakter auf die Stufe 80 gebracht, weil ich nochmal ein bisschen was anderes ausprobieren wollte und spiele jetzt einen Mesmer.
Ah, okay, den sehen wir, glaube ich, hier auch noch
im Speerkampf. Ich habe aber Speer noch nicht gespielt, aber muss ich noch machen, weil das Problem ist, also all diese Add-ons, diese Expansion-Packs sind tatsächlich für den High-Level-Bereich von Guild Wars 2 gedacht. Also normalerweise spielt man das Hauptspiel bis Level 80 und ab dann kann man eben die Expansion-Sets spielen. Was aber bedeutet, dass man sich schon so ein bisschen Gedanken darüber machen muss, was für ein Bild spiele ich eigentlich, welche Fähigkeiten habe ich, welche Ausrüstung habe ich. Nicht so krass wie in anderen MMORPGs, aber muss sich schon so ein bisschen Gedanken machen. Und als das Spiel rauskam, gab es noch keine großen Analysen von, was sind gute Speerbuilds und so weiter. Und deswegen habe ich da noch nicht so super viel mitgespielt.
Aber man hat auf jeden Fall viel, viel mehr neue Möglichkeiten. Und das ist einfach das Schöne daran, sobald eine neue Waffenklasse rauskommt, man kann wieder viel mehr puzzeln, man kann wieder viel mehr experimentieren. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Wir sehen hier gerade einfach so ein paar neue Skills von den jeweiligen Klassen mit dem Speer. Aber das andere große Feature, weswegen sich viele Leute auf Yanti Wilds gefreut haben, ist das Housing. Denn das erste Mal kann man in Guild Wars 2 sein eigenes Haus bauen. Beziehungsweise man kommt ein Gehöft geschenkt, das befindet sich in einer eigenen Instanz, wo man nicht nur eine kleine Hütte hat, sondern auch ein Sägewerk und so ein bisschen Sachen, wo man fischen kann und solche Geschichten und Gemüse anbauen und was nicht alles. Und das kann man sehr, sehr modular aufbauen. Das Ganze ist relativ stark verknüpft mit dem Crafting-System des Spiels. Also man muss schon ein bisschen in Crafting investieren, um dann tatsächlich die hochleveligen Möbelstücke und sowas bauen zu können. Aber das System ist sehr, sehr modular. Man kann da sehr, sehr frei Gegenstände platzieren und auch das eigene Haus so ein bisschen umdekorieren. Es ging sogar so weit, dass es jetzt Leute gibt, die sich seine eigene Krypta da gebaut haben. Also wo man von dem ursprünglichen Haus, was man bekommen hat, überhaupt nichts mehr sehen kann, weil es irgendwie vollgestellt ist mit irgendwelchen künstlichen Wänden und so. Also man kann mit diesem System wirklich sehr, sehr viel machen, wenn man da viel Zeit investiert. Und Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön, weil es so ein Feature ist, was natürlich viele MMORPGs mittlerweile auch haben.
Ja.
Aber hier fühlt es sich noch mal ein bisschen schöner an, wenn man jetzt noch mal eine Möglichkeit hat, da kann man wieder hin zurückkehren, man kann ein bisschen was aufbauen. Es gab natürlich schon die Möglichkeit, mit den Gildenhallen so ein bisschen so eine Art von Housing zu betreiben, aber halt nur in der Gildenebene und nicht als Einzelperson. Und jetzt hat man das quasi noch so ein bisschen erweitert für eben Einzelspieler, die nicht so sehr in Gilden unterwegs sind. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Bist du denn eher jemand, der da alleine durchgeht und das Spiel alleine spielt? Oder hast du noch Freunde online bekannt oder whatever, mit denen
du zusammen... Hast du noch Freunde? Habe ich noch Online-Freunde? tatsächlich war es so, ich habe das Spiel zum Start sehr, sehr viel gespielt, auch in der Rocket Beans-Gilde. Habe dann irgendwann das so ein bisschen aus dem Auge verloren, weil ich dann doch irgendwie gemerkt habe, so, ach ja, gut, ich war dann irgendwie High-Level und dann gab es irgendwie nicht mehr so viel zu tun und für Raids hatte ich irgendwie nicht so Bock. Und habe jetzt aber, nachdem Yanti Wilds rausgekommen ist, mich wieder reingespielt, spiel's aber eigentlich nur Singleplayer, was aber bei Guild Wars 2, finde ich, hervorragend funktioniert. Für alle Leute, die keine Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert, es arbeitet halt ausschließlich mit diesen dynamischen Quests. Das bedeutet, man kommt in irgendein Gebiet. Dort wird einem angezeigt, so, hey, hier in der Nähe wird gerade Lachs gefischt. Du könntest jetzt da helfen. Und man muss sich gar nicht in Gruppen zusammenfinden, um diese Quests dann gemeinsam zu machen, sondern man stößt automatisch auf andere Spieler.
Ja.
Natürlich ist das meistens dann nicht so, dass man sich großartig abstimmt, sondern man läuft dann einfach dazu und haut auf die gleichen Gegner ein, die gerade bekämpft werden. Aber es gibt zum Beispiel auch so Events, bei Yanti Wilds beispielsweise gibt es ein Fischrennen, man wird ein Fisch in einen Lachs verwandelt und muss ein Rennen absolvieren gegen andere Spieler. Und sowas funktioniert eben bei Guild Wars 2 sehr, sehr automatisch und sehr, sehr autark und natürlich aus dem Spielsystem heraus. Und dementsprechend ist es, finde ich, gerade für Singleplayer-Spieler ein hervorragendes Spiel, weil man muss auf nicht viel verzichten. Klar, so Raids und sowas kann man auch nur mit mindestens 5 Leuten machen. Es gibt im Endgame noch die sogenannten Fraktale, wo man schon eine eingespielte Gruppe für braucht. Aber 99% der Inhalte von Guild Wars 2 kann man im Singleplayer spielen und so habe ich sie auch gespielt. Und das hat, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert.
Und du würdest das auch heute noch empfehlen? Das fühlt sich nicht an wie, ist schon 12 Jahre alt und eigentlich auch ein bisschen altbacken mittlerweile.
Man muss sagen, es sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Also ich fände schon, sie müssten mal der Grafik-Engine vielleicht mal ein kleines Update verpassen irgendwie in den nächsten 1-2 Jahren. Das merkt man vor allem, wenn man in die alten Gebiete nochmal zurückkehrt. Das neue Yanti Wilds ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr schick, weil es sehr, sehr detailverliebt ist und da sehr, sehr viele Elemente unterwegs sind, die einfach schick aussehen. Aber man merkt schon, dass es zum Beispiel nicht mehr, was die Grafik angeht, vielleicht nicht mehr ganz so mit einem World of Warcraft beispielsweise mithalten kann. Da hat es schon, gerade was die Texturen angeht, einige Schwächen.
Weil sich das stärker weiterentwickelt hat, WoW.
Ja, auf jeden Fall, finde ich schon. Beziehungsweise der Grafikstil von WoW ist vielleicht auch ein bisschen zeitloser, muss man auch sagen. Aber ich hatte bei WoW zumindest das Gefühl, was ich jetzt aber auch nicht mehr so ganz krass verfolge, dass ich da mehr Wow-Effekte hatte mehr so den Staun-Effekte hatte bei vielen Gebieten. Und den hatte ich jetzt bei Yanti Wilds auch wieder, aber nicht mehr so wie zum Beispiel bei World of Warcraft. Und dementsprechend, da würde ich mir wünschen, dass sie da vielleicht mal ein bisschen nachlegen. Aber was ich ganz gut finde, ist, wenn man Yanti Wilds kauft, das kostet 25 Euro, glaube ich, man bekommt direkt eine Klassenaufwertung auf Level 80. Und es ist tatsächlich so, bei Guild Wars 2, man kann dann erstmal ein bisschen den Charakter auf Level 80 ausprobieren. Eine gewisse Zeit lang in einem bestimmten Gebiet. Und kann dann sagen, die Klasse gefällt mir, ich mach das jetzt permanent, diese Aufwertung. Ja. Und dann wird erst diese Aufwertung ausgegeben. Das heißt, man kann erstmal alle Klassen im Endgame ausprobieren. Und die Story von Yantier Wilds ist jetzt auch nicht so darauf ausgelegt, dass man alle anderen Add-ons vorher gespielt haben muss. Also man kommt schon auch so damit zurecht, auch wenn es sich lohnt, alle anderen Add-ons davor nochmal nachzuholen, die auch mittlerweile relativ günstig sind.
Ich hab mich gerade mit meinem Guild Wars 2 Account eingeloggt.
Sehr gut.
Nach 12 Jahren.
Sehr gut.
Ich hatte damals den Game One Beitrag zum Spiel gemacht. Ich glaube, es war damals sogar mein meistgespieltes MMORPG mit 40 oder 50 Stunden. Ich habe eine Norn gespielt.
Sehr gut.
Und es waren so sehr groß gewachsenes Äquivalent der Menschen.
So Halbriesen,
ja. Genau, so Halbriesen. Und die ist dann auf Fashion Tour gegangen durch Guild Wars Area. Findest du interessant, weil ich in der Zwischenzeit so viel Final Fantasy XIV dazwischen gespielt habe, wie viel dann auch du dann wiedererkennst, einfach, wie sich diese Games dann weiterentwickelt haben. Ich hatte damals auch meinen Spaß damit gehabt. Ich fand diese Sache, dass du nicht immer so einen monatlichen Account haben musst.
Stimmt.
Dann der große Fun. Auf meinem Account hier sind keine der Add-ons drauf, nur das Originalspiel. Es kribbelt ein kleines bisschen, und da mal zu schauen. Ja. Ich hatte damals auch einen Guild Wars 2 Toaster bekommen, der das
Guild
Wars
2
Logo in den
Toaster.
Ich weiß auch nicht.
Also
ganz komisches Merch oder sowas gab es. Genau, da hast du das Guild Wars 2 Logo in den Toast eingebrannt.
Also mein Highlight dafür immer zu Nier Automata damals, da gab es so eine Philips Bierzapfanlage und der Gag dahinter war Bier Automata. Deswegen hat Square Enix diesen Perfect Draft
Bierzapfanlage. Immerhin witzig, ja.
Ja. Ja.
Was man noch sagen kann, weil es Georg erwähnt hat, das Grundspiel ist mittlerweile free to play. Das heißt, ihr könnt Guild Wars 2, wenn ihr einfach mal ausprobieren wollt, auch einfach free to play spielen. Mhm. Das ist vollkommen easy. Und dann, wenn ihr halt sagt, so, hey, ich würde jetzt aber gerne nicht die gesamte Story von Guild Wars 2 noch durchspielen wollen, sondern ich will nur irgendwie mir Yanti Wilds mal angucken, dann, wie gesagt, könnt ihr einfach euch das kaufen, einfach einen Charakter auf Level 80 boosten und dann sich vielleicht mal ein oder zwei Skillbäume und sowas angucken und dann kommt man da relativ gut
wieder rein. Das Boosten musst du dann extra kaufen dann nochmal. Ist ja bei Final
Fantasy. Nee, eins ist dabei.
Also einmal der Boost ist dabei.
Genau. Okay. Und wenn du mehr boosten möchtest, dann musst du die extra kaufen.
Das ist ja bei Final Fantasy 14 musst du dir dann Level und Job Boost kaufen separat, glaube ich, wenn du es dann also auf die aktuellen haben willst.
Hier gibt es nur den Level Boost, weil Jobs aber auch nicht ganz so super relevant sind, aber den Level Boost, da kriegst du einen zum Kauf mit dazu.
Ja, das ist schon
das in Ordnung. Fair.
Das ist in Ordnung. Ja.
Alright. Vielen Dank dir, Steffen, für die Eindrücke zur neuen Erweiterung zu Guild Wars 2. Und ihr da draußen, ihr werdet es nicht glauben, wir haben immer noch einen ganzen Sack voll Spielethemen heute vorbereitet. Ich glaube, wir machen einmal kurz ein Verschnaufpäuschen und dann geht's hier in 2 Minuten weiter. Willkommen zurück hier beim Game Talk. Und Steffen hat noch ein spannendes Thema mitgebracht, von dem ich vorher noch nichts gehört hatte. Dann habe ich es mir angeschaut und habe gedacht, hey, sieht cool aus. Ist, glaube ich, vom Genre her was mir auch gefallen würde. Was erwartet uns bei dem Ende August für den PC erschienenen Tactical Breach Wizards, lieber Steffen? Ein spannender Name schon mal für ein Spiel.
Es ist wild. Der Name verrät aber eigentlich schon alles, was man wissen muss. Es ist ein Rundenstrategiespiel mit Zauberern.
Oh, Shadowrun. Mhm.
Es sieht wild aus. Es ist am 22.08. erschienen von einem Indie-Studio namens Suspicious Developments, die man vielleicht noch kennt durch das recht atmosphärische Noir-Abenteuer Gunpoint. Ist ein kleines Indie-Spiel. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal gesehen beim Steam Next Fest als Demo.
Ja.
Da kam quasi das Tutorial einmal als Demo raus und da haben auch viele Leute sofort gesagt, hä, Moment mal, das ist ja voll lustig. Und als erstes dachte ich, ah, cool, das ist vielleicht irgendwie ein schönes kleines XCOM, was man spielen kann. Als ich es dann jetzt ein bisschen zum Release gespielt habe, habe ich gemerkt, es ist eigentlich nicht unbedingt XCOM, sondern es ist eigentlich ein Rätselspiel. Denn es geht eigentlich darum, man hat immer diese Räume, wie man auch hier gerade im Trailer sieht. Und in diesen Räumen sind Gegner und es gibt zum Beispiel solche Türen oder andere Elemente wie Fenster und so weiter.
Mhm.
Und man muss immer versuchen, den Raum zu clearen, also alle Gegner zu töten oder aus dem Raum rauszubuxieren und alle Türen zu schließen. Es gibt manchmal dann noch während der Story so besondere Nebenmissionen, die man machen muss, wie zum Beispiel einen Bossgegner umlegen oder hier kann man zum Beispiel diese kleinen Hinweise finden, diese blauen Kästen. Und diese Räume sind aber immer sehr stark begrenzt. Und gleichzeitig ist es so, man spielt einen Trupp aus, eine Sondereinheit-Trupp aus Zauberern, die alle so ein bisschen modern angehaucht sind. Also man hat es gerade hier im Trailer gesehen.
Mhm.
Die haben ihre Zauberstäbe nicht einfach in der Hand und zaubern damit irgendwie Gegner weg, sondern der eine hat zum Beispiel ein Sturmgewehr, wo statt einem Lauf einfach vorne ein Zauberstab drinsteckt und schießt dann halt damit, wie mit einem Gewehr. Man hat auch die Fähigkeit, in die Zukunft ein bisschen zu gucken. Man kann nämlich, wenn man einen Charakter bewegt oder beziehungsweise alle seine Moves eingestellt hat, kann man einmal eine 4C-Aktion machen, so heißt das. Und dann wird einmal abgespielt, was die Gegner machen.
Ah.
Und man merkt dann, okay, hat das funktioniert, was ich vorhabe, oder ist gerade irgendwie alles schiefgegangen? Und man kann dann quasi nochmal zurückgehen und die eigene Runde nochmal starten. Das heißt, es ist eher so ein bisschen ein, ich plane für mich jetzt etwas, dann gucke ich mal in die Zukunft und gucke, was die Gegner machen. Ah, nee, funktioniert doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und man bastelt so ein bisschen nach und nach den optimalen Zug für einen heraus. Okay. Und es ist weniger dieses, ah, ich gehe jetzt nach vorne und habe eine 90% Trefferchance, sondern man versucht schon so den eigenen Zug so stark wie möglich zu optimieren. Was mich ein bisschen überrascht hat, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr XCOM gewünscht, aber es macht trotzdem Spaß und ist trotzdem interessant. Die einzelnen Charaktere, die man spielt, haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, wie hier zum Beispiel, ne, dieser Magier mit dem Zen, mit dem Sturmgewehr hat zum Beispiel neben diese 4C-Fähigkeit. Die andere hat zum Beispiel so einen Kettenblitz, den sie abschießen kann. Und es gibt eben, wie man hier auch sieht, so Bosskämpfe, kann man sagen. Das ist relativ früh, also ist jetzt kein großer Spoiler oder so. Ein Kampf gegen einen, wie nennt man das auf Deutsch? Verkehrshütchenzauberer?
Pylonen.
Pylonenzauberer, der hat auch so tatsächlich so ein Outfit wie so ein Verkehrshütchen an, trägt als Zauberstab eine Ampel und schießt mit Geisterautos auf einen. Also das Spiel nimmt sich auch nicht ganz so ernst, muss man sagen. Und da geht es zum Beispiel dann auch darum, man kann den nicht unbedingt töten, sondern es geht darum, man muss den aus dem Fenster werfen, weil wenn man den Gegner aus dem Fenster wirft, sind die automatisch tot. So puzzelt man sich so ein bisschen durch das Spiel. Genau, es ist relativ unterhaltsam, es hat einen sehr lustigen Humor. Es arbeitet sehr viel mit so den typischen Tactical-Shooter-Elementen und so sind Call of Duty-Erzählungen, alle sind so super hart und nehmen sich alle sehr, sehr ernst. Es gibt zwischendurch noch so ein bisschen zwischen den Missionen so ein kleines Minispiel, wo man so Hinweise auf so einer Murder-Map mit so roten Fäden miteinander verbinden kann. Das ist ganz witzig, aber es ist auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Aber am Ende hat man dann einfach eine riesige Tafel voll mit irgendwelchen Hinweisen, die man irgendwann mal mit roten Fäden verbunden hat und niemand steigt mehr durch. Auch die Charaktere im Spiel nicht. Und es gibt auch die Möglichkeit, die eigenen Charaktere mit Skillpunkten zu erweitern. Man kriegt, je nachdem, was man für Dinge im Spiel macht, eben auch Skillpunkte, die man dann wieder in Aufgaben, Fähigkeiten investieren kann. Und es gibt auch noch so Challenges, die man machen kann. Hier sieht man zum Beispiel oben links gerade Sealing a door is a free action. Darunter seal all reinforcement doors. Und manchmal gibt's auch so Spezialfähigkeiten oder Spezialsachen, die du mit einzelnen Charakteren machen musst. Und wenn du das schaffst, das sind halt besonders schwierige Herausforderungen, dann kriegst du neue Kleidung für die Charaktere freigeschaltet. Es ist ein kleines Indie-Spiel. Es kostet, glaube ich, auch nur 20 Euro oder so. Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Geht auch nicht so super lange, sondern vielleicht so 10, 15 Stunden. Aber es ist sehr unterhaltsam. Schönes, kleines Rätselspiel, was man mal zwischendurch spielen kann. Und mir macht es sehr, 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 sehr viel Spaß. Und auch wenn ich mir vielleicht ein bisschen mehr XCOM gewünscht hätte, ist es trotzdem lustig. Aber gibt's leider nur für den PC. Wäre sonst auch ein sehr gutes Switch-Spiel.
Stimmt. Und es ist schon eher so, nur, dass ich es jetzt richtig verstanden habe, dass man eher so auf einzelne Räume beschränkt ist.
Es geht immer nur ein Raum und dann geht's in den nächsten Raum. Also,
das finde ich eigentlich gut für so ein Spiel, weil dass man das zwischendurch, ich mochte auch immer ganz gerne Into the Breach zum Beispiel.
Stimmt,
das waren ja auch immer so kleinere Aufgaben. Das finde ich ganz gelungen. Ich möchte nicht mal zwangsläufig an so einem okay, ich muss 90 Minuten diese Map spielen, da kommen dann noch dreimal Reinforcements für die Gegner und dann merkst du irgendwann, okay, ich habe eigentlich keine Zeit mehr oder ich habe mich in der Sackgasse gespielt, ich muss die ganze Mission neu starten. Finde dieses Konzept cool, finde es spannend aus, finde es auch schön, dass du es mitgebracht hast, weil das so was Typisches ist, was mir jetzt eher durchgerutscht wäre. Also vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch mal eher was, wir bleiben im Thema Zauberer, die tauchen nämlich im nächsten Spiel tatsächlich auf. Ich glaube, es ist aber eher wieder was Gregor und ich gespielt haben, nämlich Visions of Mana. Wir haben ja vor einiger Zeit...
Eher nur du gespielt hast, ich habe es nicht gespielt.
Was, du hast es noch nicht gespielt?
Ich habe so viel zu tun.
Ich dachte, du bist so ein Fan, Gregor, und spielst zwar Visions of Mana.
Ich bin ein Fan. Dann kommen solche langen Spiele raus wie Emio und der ganze andere Kram. Da habe ich gesagt, hey, wenn ich jetzt nur eine Stunde anfange und dann wieder ad acta packen muss, habe ich es jetzt erstmal eingepackt lassen.
Na gut, aber du hast ja praktische Spielerfahrung.
Ich habe schon gespielt, aber in der Vorzeit.
Vor einigen
Wochen, Monaten mal vorgestellt auf Basis einer Preview-Version und wir hatten auch die Demo hier mal behandelt. Mittlerweile weiß ich auch, wo diese Demo im Spiel übrigens angesiedelt ist. Die kommt nämlich da erst tatsächlich nach so ungefähr einer Handvoll Stunden. Deswegen war das auch so, ich habe es damals, haben wir das auch gesagt, die Demo kann potenziell verwirrend sein, wenn man die sich runterlädt. Die zeigt zwar sehr viel Elemente des Spiels, aber ist auch einigermaßen fordernd, weil man hat schon eine komplette Party. Die Kämpfe sind ein bisschen anspruchsvoller. Hier ist es so, wenn man das fertige Spiel jetzt startet, dann ist man natürlich da erstmal alleine unterwegs, dann baut sich das relativ langsam auf. Es geht darum, dass man quasi verschiedene Geweihte zu einem zum großen Mana-Baum bringt und die gehören zu verschiedenen Elementen quasi, diese Geweihten, die man da trifft auf dem Weg. Relativ klassische Fantasy-Mana-Story ist übrigens ja auch das erste Mana-Spiel seit vielen, vielen Jahren. Die Sachen, die dazwischen kamen, also Secret of Mana in 3D und Trials of Mana, das waren Remakes von alten Spielen. Das hier mutet auf jeden Fall ähnlich an, audiovisuell zum Remake von Trials of Mana, stammt aber von einem anderen Studio tatsächlich. Und dieses Studio, das hat ein bisschen für Irritationen gesorgt jetzt im Nachgang des Releases. Das wurde schon geschlossen tatsächlich jetzt.
Hieß, ach, okay.
Uka Studios oder Oka Studios, wie auch immer man das ausspricht, gehörte nicht zu Square, sondern zu NetEase. Und die haben dieses Studio jetzt leider dicht gemacht nach der Fertigstellung von Visions of Mana.
Das ist traurig eigentlich. Also ich bisher das, was ich gespielt hatte, hat für bei mir Appetit nach mehr oder hat hinterlassen, weil ich mag ja auch grundsätzlich diese Art von Spielen. Ich mochte auch das Trials of Mana Remake sehr gerne. Man sieht, dass da wahrscheinlich Wirtschaftliches überhaupt davon nicht abhängig war, ob dieses Spiel ein Erfolg wird oder nicht. Je nachdem, wer weiß, wie bei NetEase, die ja eh sehr, sehr viel auch gefühlt eingekauft haben, nicht nur was so Teams angeht, sondern auch sau viele Entwickler, habe ich das Gefühl, oh, aus Japan, dieser alteingesessene Entwickler ist jetzt bei NetEase und macht irgendwelchen Krams für die. Grundsätzlich aber, ich hatte Fun mit den Sachen, die ich bisher gespielt habe. Ich habe kurz mit Sia gestern gequatscht, als wir hier aufgezeichnet haben. Der hat es durchgespielt. Aber da meinte er auch, er hatte Fun damit. Er fand die Story nicht so doll.
Ja, da genau, da hätte ich jetzt wieder dran angeknüpft. Ich finde die Story so, finde, dass sie sehr breit erzählt wird. Es gibt relativ viele Unterbrechungen. Du gehst mal ein paar Meter, dann kommt wieder eine Cutscene, dann wird wieder viel geredet. Es ist ein bisschen cheesy auch hier und da, wie die Leute, was die so erzählen. Man kann hier wählen zwischen Japanisch und Englisch. Und ich war irgendwann so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ach komm, kannst die Sprachausgabe auch auf Japanisch machen, weil auf Englisch es echt manchmal auch ein bisschen cringe ist. Und es passt nicht unbedingt immer dazu, wenn du dann deutsche Untertitel anhast. Ihr kennt das sicherlich auch aus manchen Spielen, dass das so ein, dass es das nicht identisch ist, dass da ja, auf Deutsch was anderes steht, wie das, was die Leute auf Englisch in der Sprachausgabe sagen. Und das sind aber jetzt Details tatsächlich. Ansonsten spielerisch gefällt mir das auch. Das hat einen guten Flow. Man kommt da auch rein von wegen, okay, wie entwickelt man die Figuren weiter? Das Spiel hat eine erstaunliche Komplexität tatsächlich. Auch wenn das so aussieht wie ein typisches Action-Rollenspiel, dass man viel draufhaut und Sachen verwendet. Aber du kannst jeden Charakter weiterentwickeln in verschiedene Klassen. Und dann hängen da auch Fähigkeiten dran, die klassenbezogen sind. Auch das Equipment tatsächlich, also Waffen, die verwendet werden können, die hängen davon ab, welche Klasse gehört der Charakter an. Aber man kommt da gut rein, schnetzelt sich da durch, Kämpfe relativ effektgeladen irgendwann, weil man auch viel Zauber einsetzt dann oder Sachen, Spezialfähigkeiten, die wieder visuelle Effekte auslösen. Und die Kompagnons, die von der KI gesteuert werden, die machen das auch. Die können übrigens nur von der KI gesteuert werden. Es gibt keinen Multiplayer-Modus, was ja zum Beispiel früher bei Secret of Mana ein wichtiges Element war. Das ist hier nicht vorgesehen. Aber ja, mir macht das auch Spaß. Muss sagen, dass ich dafür, dass es ein sehr umfangreiches Spiel ist. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe gehört, es könnten so 40 Stunden werden. Merke, dass es sich irgendwann für mich so ein bisschen abnutzt, weil es spielerisch schon relativ ähnlich ist. Also viel dieser Kämpfe, dann zwischendurch immer mal wieder so ein Hub-Areal mit ein bisschen, hier ist ein Haus, da ist ein Shop und es gibt dann auch Nebenquests, die sind aber oft. Also das versuchen die gar nicht zu verstecken, dass das halt sowas ist wie, oh ja, die Bienen sind so wild geworden auf den Wiesen, geh doch mal hin und töte 10 davon. Oder ich habe meine Haarnadel verloren auf dem Feld da und da. Das sind einfach Fetch-Quests oder sowas.
Skip, ja. skip.
Töte Monster Anzahl X, also das ist nicht so spannend. Die hätten da ein bisschen mehr draus machen können, was das angeht. Aber ansonsten, wenn man den Stil mag, wenn man die Mana-Spiele mag, wenn man einen actionreiches Rollenspiel mag mit
viel Möglichkeiten auch zur Charakterentwicklung mit vielen Talenten, dann ist das schon ein cooles Spiel. Ich hatte für mich persönlich overall nicht ganz den Zauber, den man vielleicht den frühen Mana-Spielen so zuschreibt. Ich weiß aber auch nicht, ob man sowas noch richtig heute replizieren kann. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir damals 12 waren und nicht so offen vielleicht auch darauf geschaut haben, was auch in Secret of Mana damals schon nicht perfekt war.
Ja, ja. Also das originale Secret of Mana ist eh wirklich ein Produkt seiner Zeit. Und bei all dem, all der Schelte, die es für das Remake auf der PlayStation 4 gegeben hat, was ja mehr so diesen Handy-Look so ein bisschen hat, spielerisch war es Secret of Mana. Also da hat man eher noch gemerkt, dass da der Unterbau vielleicht nicht so solide war, wie man sich von der Grafik und dem Sound hat einlullen lassen damals. Dementsprechend aber, wir hatten das Trials of Mana Remake dann mal erwähnt, originaler Super Nintendo-Titel, da fand ich gerade die Abwechslung schön mit den ganz vielen Locations, verschiedenen Startpunkten oder so. Es war nicht so, dass die jetzt ultra klein waren, die Areale, aber schon ein bisschen kleinteiliger, dass man nicht so ewig dann da durchgelaufen ist. Das hat schon für mich abwechslungsreich genug gemacht und es hat sich echt wie so eine schöne Neuauflage angefühlt. Hier will ich mal gucken, wie es einherkommt mit den großen, breiten Gebieten. Das hat ja fast schon ein bisschen mehr Sandbox-Natur. Jetzt, wenn du aus so einer großen Wiese kommst, weil sie kann da ganz nach oben laufen, da ganz nach unten, ob mir das Erkunden und vielleicht kleines Puzzle lösen und Dauern kämpfen dann mehr Spaß macht. Hier machen ja auch die Level enorm viel aus von deinem eigenen, von deiner eigenen Party. Ne? Du kommst mal zu einem Gegner, der hat 3 Level mehr, kannst du sagen, kann ich Kampf auch gleich lassen.
Ja, ist ein bisschen komisch. In der Regel passt das Spiel da schon gut an, so dass welche Level die Gegner da haben, aber es gibt immer so, okay, da ist irgendwie eine Ruine oder irgendwas und dann bist du Level 10 und die Gegner da sind immer so Level 50 bis 60. Also das Spiel macht dir ganz, ganz deutlich von wegen, okay, hier ist ein optionaler Bereich oder was, wo du später nochmal hingehst, aber da hast du jetzt nichts verloren oder hast du wirklich auch gar keine Chance. Das ist nicht skillbasiert, diese Gegner dann zu besiegen, sondern das ist eine reine Zahlenschlacht, die im Hintergrund da kämpft. Da kannst du nicht gewinnen zu dem Zeitpunkt. Und da ist das Spiel relativ klar in der Kommunikation tatsächlich auch. Man sieht es immer bei den Gegnern in der Energieanzeige schon, was die für eine Stufe haben. Auch hier sehen wir das bei diesen Vögeln, dass die Stufe 12 sind. Das passt schon in der Regel, wenn man nicht zu sehr von der Main Road abweicht, immer zu dem, wo man selber auch gerade ist. Ein Wort noch zur Technik. Ich finde an sich, das Spiel sieht einladend schön aus, so aus der Nähe. Die Figuren oft nicht so detailliert. Und es hat zwei Grafikmodi, die seltsamerweise beide 60 Frames anvisieren. Also das führt dazu, dass der Qualitätsmodus, der sieht deutlich schöner aus, aber der ist halt wirklich sehr inkonsistent, so zwischen 30 und 60 geht das so hin und her. Deswegen geht man einfach auf den Performance-Modus, der, wo du einfach siehst, die Basisauflösung ist deutlich niedriger, dafür läuft es aber einigermaßen flüssig. Mit 60 Frames würde ich hier auch empfehlen. Aber ich bin mir sicher, das Problem löst sich für uns alle, wenn wir uns die PS5 Pro gekauft haben. Dann werden wir für 800 Euro das Spiel in flüssigen, konstanten 60 Frames erleben können.
Team gibt es leider nicht mehr, dass sie einen Patch für die PS5 Pro machen können.
Das macht Mark Cerny selber, den
Patch. Ah ja, sagst du ja. Sehr gut. Ey, ich würde ihm zutrauen. Ich meine, hat er nicht auch Sonic 2 programmiert damals? So ein Programmiergenie.
Ja, ich hoffe ja noch, dass es auch so eine Art von Automatisierung gibt durch diese Game Boost Funktion, dass die PS5 Pro auch Spiele in irgendeiner Form beschleunigen kann, die vielleicht nicht speziell dafür gepatcht werden müssen, weil das würde das
KI.
Genau, es macht die KI einfach. Aber wir schweifen ab tatsächlich. Ich glaube, das war es mal zu unserem Eindruck. Schön übrigens hier auch so die klassischen großen Endbosse, die es da gibt. Da haben wir eben noch so ein bisschen diesen Krebs gesehen. Es ist ein schönes Spiel, wenn ihr diese Art von Spielen mögt, schaut am besten, ich habe es damals schon gesagt, mal in die Demo rein. Ihr könnt euch da sehr gut draus ableiten, ob euch das fertige Spiel gefallen würde. Es ist einfach quasi die Demo mal ungefähr 30 oder 40 in der Länge. Fand das ganz schön. Ist nicht der größte Hit für mich des Jahres, aber passt schon. Wir haben noch mehr Spiele hier auf dem Zettel stehen, man glaubt es kaum. Das nächste war noch ein Geheimtipp, den Steffen nominiert hat. Ja. Das glaube ich, korrigiere mich gerne, ist ein Spiel aus Deutschland.
Ich glaube ja.
Ja, ich glaube nämlich auch. Wovon reden wir?
Es geht um Shapes 2. Wie der Name schon sagt, ist der Nachfolger von Shapes. ist seit 15.08. im Early Access, gibt es bei Steam, ist ein kleines Indie-Spiel. Und es geht um Formen. Aber es geht nicht nur um Formen, es geht auch um Farben. Ist das nicht schön?
Oh.
Ist das nicht schön? Deswegen die 2 in Shapes 2.
Colors mit Z.
Colors. Es ist, wie man auch hier schon schön sehen kann, ein Automatisierungsspiel, von dem es natürlich jede Menge gibt. Ein Spiel, wo man Fabriken baut, wo in großen, langen Förderband-Sachen Dinge irgendwo hinfahren und sie dann irgendwo verschwinden. Und ich bin ein großer Fan dieser Art von Spielen, wie zum Beispiel Factorio oder Satisfactory, was ja jetzt auch gerade erst in im ersten, in Version 1.0 rausgekommen ist. Mhm. Und Shapes ist ein bisschen, bricht das ganze Spielprinzip so ein bisschen auf das Einfachste runter. Denn man baut hier nicht Elektroteile, die man dann verbaut in Mikrochips, die dann weitergearbeitet werden in Computersysteme, die dann weitergearbeitet werden in Raketentechnik.
Okay.
Sondern man nimmt Kreise, teilt die, dann hat man Halbkreise. Wenn man sie nochmal teilt, hat man Viertelkreise. Und die kann man dann mit Vierecken zusammenpacken zu weiteren Formen.
Geil.
Und das finde ich ganz gut. Weil es ist so ein bisschen dieses, das, was man immer so ein bisschen hat, dieses sehr, wie zum Beispiel bei Factorio, dieses, man hat Kupfer, muss das weiterverarbeiten in Rohre, dann wird das und das draus. Diese sehr, sehr viel Verarbeitungsschritte, die man irgendwann nicht mehr genau nachvollziehen kann, wo man sich immer fragt, so, wie erstelle ich jetzt nochmal Computerteile? Das wird hier einfach alles komplett aufgebrochen und man kann sofort sehen, wie baue ich eine Form, die gebaut ist aus einem Halbkreis und einem halben Viereck? Relativ einfach. Man baut einfach einen halben, man schneidet einen Kreis auseinander, schneidet ein Viereck auseinander und bappt das zusammen. Und schon hat man die entsprechende Form. Und das finde ich ganz gut. Und hat auch für mich so ein bisschen eine einfachere Einstiegshürde als eben diese ganzen großen Spiele wie Factorio oder Satisfactory. Weil es super einfach erklärt wird. Man kann hier, wie man es auch gerade im Trailer sieht, immer ganz genau nachsehen, wie denn jetzt die Form, die ich gerade bauen muss, aufgebaut ist.
Mhm.
Und was ich auch sehr gut finde, wenn man dann später dazu kommt, dass man weitere, erweiterte Formen bauen muss, man kann auch einfach Sachen, die man bereits gebaut hat, einfach kopieren und irgendwo anders hinsetzen. Also wenn ich jetzt eine sehr komplexe Form gebaut habe aus einem Kreis und ich muss die aber auch noch aus einem Viereck bauen, dann kann ich einfach die gesamten Fabrik, die ich gebaut habe, als für den Kreis einfach kopieren und drüben reinsetzen. Denn es gibt nicht sowas wie Ressourcen oder so, die du hast, um irgendwas zu bauen. Sondern du kannst immer solche Extraktoren bauen. Du kannst immer so, wie man jetzt hier sieht, diese Förderbänder bauen. Es gibt dann noch so spezielle Sachen, wie beispielsweise so kleine Elemente, wo du Sachen drehen kannst oder wo du Formen auseinanderschneiden kannst oder wo du Formen einfärben kannst oder wo du Formen aufeinander bauen kannst. Und dadurch, dass man quasi keine Ressourcen hat, mit denen man irgendwie jonglieren muss, kann man auch einfach Sachen so oft kopieren, wie man will. Man kann Sachen abreißen, wie man will. Man kann die wieder auseinanderbauen, wie man will. Das war für mich immer so das größte Problem bei Spielen wie Satisfactory oder Factorio, dass ich immer irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich eigentlich meine gesamte Fabrik neu aufstellen musste, weil irgendwas Neues dazugekommen ist. Mhm. Und ich gemerkt habe, dass meine alte Funktion eigentlich überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Aber das Abreißen so unnötig aufwendig war, dass ich dann immer keinen Bock mehr hatte auf das Spiel und es dann aufgehört habe.
Ja.
Und das ist bei Shapes 2 nicht so. Das finde ich sehr, sehr schön.
Wie bist du auf Shapes 2 gekommen? Ist ja jetzt ein Spiel,
ja.
Ich gucke da drauf, ich bin jetzt nicht so vertraut mit den Spielen, die du als Vergleich jetzt auch rangeführt hast und denke, das sieht super abstrakt und super.
Ja, das ist super.
Ich verstehe gar nicht, ehrlich gesagt, was, also ich verstehe es schon, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich
es ist sehr, sehr irritierend, wenn man sich diese Trailer anschaut. Das zielt schon auf eine ganz bestimmte Art von Spielenden auch ab, die genau wissen, was sie da für ein Spiel bekommen. Wie hast du das entdeckt und wie bist du da drauf gekommen? Es ist jetzt nicht einer der ganz großen, super bekannten Titel des Sommers gewesen.
Ich glaube, ich habe es auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Steam Next Fest war oder generell einfach über Steam bekommen, weil ich einfach da schon meinen Steam-Algorithmus so trainiert habe, dass er mir natürlich auch diese Factory-Spiele so ein bisschen anzeigt und mir das einfach rübergibt. Es ist auch wieder kein Vollpreisspiel, das kostet auch 20 Euro oder so. Deswegen bin ich auch bei solchen Spielen immer mal jemand, der sagt so, ja gut, dann nehme ich es mal mit. Auch wenn ich vielleicht nur 4 Stunden erstmal reinspiele, aber ich hole mir einfach solche Spiele sehr auf und deswegen wurde mir das so in den Algorithmus reingespült.
Mhm.
Und wie gesagt, ich bin so ein Fan von diesen Automatisierungsspielen, weil ich schon so eine gewisse Faszination daraus ziehe, wenn einfach alles so gut ineinander läuft.
Mhm.
Alles ist grün, man sitzt da einfach und folgt einfach nur bestimmten Waren, die dann irgendwo langlaufen. So dieses alte Siedlerphänomen, ne?
Mhm.
Weil ich habe, als ich auf der Gamescom war, mit dem Entwickler von Siedler gesprochen.
Ja.
Ich habe den Namen leider jetzt gerade vergessen.
Volker Wertig,
genau.
Johann Siedler.
Und ich habe auch gesagt, so diese gesamten Factory-Spiele, die man heutzutage hat, die halt super im Trend sind, so gerade auf dem PC vor allem, das ist eigentlich nur Siedler.
Hm.
Wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Man verfolgt irgendwelche Waren, die werden jetzt hier halt über Förderbänder rumgeschoben und nicht durch einzelne Personen nicht gegengetragen. Und im Endeffekt ist es genau dasselbe. Und das verschafft mir eine tiefe innere Genugtuung, wenn ich sowas sehe. Und deswegen finde ich es sehr gut. Das ist so ein Effizienzding.
Das freut mich. Und wenn du mal fertig bist, damit deine Fabrik zu optimieren, dann hast du auch zwischendurch, habe ich mir sagen lassen, mal Bock auf was eher Actionlastigeres.
Ja.
Du bist ja einer der diversen 1000 Menschen auf dieser Welt, der Zugang hat zu Deadlock, warum auch immer. Ich habe das bisher immer noch nicht in meinem Steam-Account.
Das ist wild.
Hab mich aber auch nicht aktiv darum bemüht tatsächlich. Aber ich weiß, ein paar Leute hier in der Firma haben es gespielt, spielen es, Deadlock, das neue kommende Spiel von Valve. Jetzt denkt ihr, geil, Rocket Beans hat einen Trailer ausgegraben, Pustekuchen. Das ist der kurze Teaser-Loop von der Steam-Seite. Ja. Also, es gibt offiziell nicht wirklich Material zu diesem Spiel bisher, aber man kann es ja spielen. Was hast du zu berichten? Was kommt da auf uns zu mit Deadlock? Ist immerhin ein Spiel von Valve selbst.
Genau, es ist super seltsam. Wir sind ja vorhin gestartet mit Concord, einem Hero-Shooter, und werden jetzt auch weiterführen mit einem Hero-Shooter, der aber im Vergleich zu Concord deutlich besser funktioniert hat. Mhm. Also, was erstmal seltsam war, ist, dass natürlich, wenn ein neues Valve-Spiel rauskommt, alle Leute erstmal gucken und große Augen bekommen und sie denken, was, Valve bringt ein neues Spiel raus? Das machen die ja nicht mehr so oft. Mhm. Und dann war die Ankündigung, beziehungsweise was heißt die Ankündigung, der, wie es gefunden wurde, dieses Spiel, die Geschichte auch ein bisschen seltsam, denn Deadlock ist aktuell und war auch schon die ganze Zeit nur als Closed Beta verfügbar. Das heißt, irgendwann haben irgendwelche Leute einfach mal Einladungen zu einer Beta bekommen, zu einem Spiel, was noch nie jemand vorher gehört hatte, was plötzlich von Valve kam. Und alle Leute dachten sich, hä, ist das irgendwie ein Scam oder so? Aber dann ging schon schnell die Runde rum, nee, das ist echt. Valve bringt einen neuen Hero-Shooter raus. Mhm. Und aktuell darf man auch schon darüber reden. Es gab eine Zeit lang, wo man gar nicht mehr darüber reden durfte. Ich glaube, die Kollegen von The Verge haben ihren Account irgendwie gesperrt bekommen, weil die zu früh darüber berichtet haben. Mittlerweile darf man aber darüber reden. Und bis zu die höchste gleichzeitige Spieleranzahl war 171.000 Spieler bei Steam, das ich schon krass finde. Und das Einladungssystem funktioniert so: Sobald du eine Einladung bekommst, die bekommst du dann über Steam von einem anderen Mitglied aus deiner Steam-Liste. Ich habe es von einem Zuschauer tatsächlich bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Nice. Und dann darfst du andere Leute aus deiner Freundesliste vorschlagen. Mhm. Also du darfst dich dann, andere Leute empfehlen, sozusagen.
Hast du mich schon vorgeschlagen?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Aber ich habe die Rockbeans-Accounts zumindest vorgeschlagen. Und dann werden die irgendwie nach und nach kuratiert eingeladen. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert.
Macht Gabe Newell wahrscheinlich alles
per Hand. Der macht ja alles per Hand, genau. Steffen Schieber, klingt ganz gut.
Das ist doch einer von seinen 7 Yachten. Und
ganz genau. Und es ist ein 6 gegen 6 Hero Third Person MOBA.
Ja.
Das klingt erstmal wild, aber es hat mich sehr, sehr stark an Battleborn erinnert. Erinnert euch noch an Battleborn?
Battleborn.
Den,
War das das offizielle Jingle?
Leider nicht.
Das ist das Babyborn Jingle. Aber so. Battleborn natürlich der große Klassiker von Gearbox.
Genau.
Ich war bei der Preso damals auf der Gamescom, wo dann, wie ist er nochmal, unser Randy Pitchford, ganz enthusiastisch gesagt hat, Mensch, Overwatch, wir werden euch, eine Stunde oder eine Woche später war es geconcordet worden.
Ganz genau, richtig. Das war, damit hat so ein bisschen der Niedergang von den ganzen Hero-Shootern angefangen. Aber es spielt natürlich sehr, sehr ähnlich, denn man wählt aus einer Riege von Helden aus, kommt in ein 6 gegen 6 Match, wo auf einer relativ großen Karte es insgesamt 4 Linien gibt, Lanes, wie man sie halt aus Dota und allen möglichen anderen MOBAs kennt. Auf diesen Linien laufen Monster herum, die sich gegenseitig bekriegen. Also es gibt 2 verschiedene Teams. Die Monster laufen immer aufeinander zu, bekloppen sich dann einmal. Und wenn man nicht als Held eingreifen würde, würde aber gar nichts passieren.
Ja.
Und man muss immer versuchen, diese Linien möglichst weit in die gegnerische Basis, reinzupushen, um dann am Ende das große Ding, was auch immer es ist, über das Design müssen wir gerne mal sprechen, in der gegnerischen Basis zu vernichten und so zu gewinnen. So einfach ist es im Endeffekt. Also es fühlt sich genauso an wie ein Third-Person-Dota, wenn man so möchte. Und entsprechend für so ein MOBA gibt es eben auch MOBA-typische Elemente, wie beispielsweise, je mehr Gegner man tötet, desto höheres Level bekommt man. Mhm. Man schaltet neue Fähigkeiten frei. Jeder Held hat 4 Fähigkeiten. Davon ist 1 ein großes Ultimate, was man nur sehr wenig einsetzen kann, nicht so oft einsetzen kann. Es gibt Shops, wo man Sachen einkaufen kann. Ausrüstungsgegenstände, die allgemeinen Skills verbessern.
Jetzt gerade in der Version dann für Ingame-Währung?
Genau, alles für Ingame-Währung, ganz genau. Und was aber auch besonders ist, es gibt ja bei Dota vor allem, oder auch bei League of Legends, glaube ich, ich bin Dota-Kind, deswegen kenne ich mich bei League of Legends nicht ganz so aus, aber die Mechanik der Last-Hits. Bei Dota ist es ja so, dass es besonders wichtig ist, den letzten Hit bei einem Gegner zu landen, damit man das Geld bekommt und die Erfahrungspunkte. Und das haben sie versucht, so ein bisschen für Deadlock zu übertragen. Da ist es nämlich so, wenn ein Gegner, also vor allem ein Mob, ein neutrales Monster, was auf dem Weg ist. Wenn das stirbt, dann hinterlässt es so eine kleine Kugel, die so leicht nach oben wabert. Mhm. Und die kann man abschießen. Wenn man die als die Person abschießt, die auch das Monster besiegt hat, dann kann man quasi sich das Geld und die Erfahrungspunkte sichern. Dann kann die einem keiner mehr wegnehmen. Wenn ich jetzt aber sehe, ich laufe zum Beispiel mit meinen eigenen Monstern mit und sehe, ein Gegner schießt eins meiner Monster ab, dann geht auch diese Kugel hoch.
Ja.
Und ich kann die dann abschießen, um dem Gegner einen Teil des Geldes und der Erfahrungspunkte zu nehmen. Und dadurch, finde ich, wird es eine sehr, sehr dynamische und sehr, sehr interessante Spielerfahrung, weil man eben nicht nur darauf achtet, möglichst viel Schaden am Gegner auszuteilen, sondern man hat beispielsweise, wenn man gemeinsam zu zweit auf einer der Linien ist, auch die Möglichkeit, dass man einen einfach abstellt, der nur dafür da ist, vom Gegner quasi das Gold und die Erfahrungspunkte zu klauen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß und ist tatsächlich auch gar nicht mal so einfach, weil natürlich der Gegner wiederum versucht, ne, die für sich zu sichern, diese Erfahrungspunkte. Und das macht Deadlock zu einem sehr spannenden, einem sehr kurzweiligen und sehr erfrischenden Spielprinzip. Ich war damals auch ein großer Fan von dem Battleborn PvP-Modus.
Konntest du selber kaum fassen.
Dementsprechend habe ich auch sehr viel Spaß mit Deadlock. Ich finde es halt schön, dass dieser MOBA-Aspekt mal ein bisschen neu aufgewertet wird und noch mal ein bisschen neu aufgesetzt wird. Es ist aktuell immer noch in der Closed Beta. Das heißt, vieles sieht noch nicht so gut aus, wie es aussehen sollte. Weswegen Valve wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtig war, was so die Trailer und sowas angeht oder Gameplay und so. Man muss auch fairerweise sagen, der gesamte Artstyle gefällt mir aktuell noch nicht so. Ich finde den ein bisschen seltsam. Das ist so ein bisschen 20er Jahre Noir gepaart mit Superhelden. Also hat auch hier und da, also als Beispiel nehme ich am besten mal die Gegner oder die Mobs, die unterwegs sind, die Kreaturen, die quasi auf den eigenen Linien unterwegs laufen. Das sind kleine Kerzen. Die so ein bisschen aussehen wie aus The Beauty and the Beast.
Muss ich gerade sagen. Sebastian
war der. Hast du Gregors Aufmerksamkeit.
Ja, siehst du?
Ja, genau.
Ich find,
Sebastian war der Krebs aus.
Was genau, wie hieß die Kronleuchter? Abendleuchter. Aber so sehen die Gegner, die Leute ein bisschen aus. Ich mir so, hey, ist irgendwie eine sehr seltsame Designsprache, die sie da gefunden haben. Und das große Monster, was quasi am Ende der in der eigenen Base sitzt, was man besiegen muss, ist so ein großer Kopf, der irgendwie so rumfliegt, so ein Steinkopf. Es sieht alles irgendwie seltsam aus. Das Design der Helden gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Die sind eigentlich ganz cool gemacht. Die haben halt so, wie gesagt, so einen 20er Jahre Superhelden-Stil. Aber der ganze Rest sieht noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Aber dafür fühlt sich das Spielprinzip halt gut an. Das ist eigentlich das, was es für mich eigentlich so interessant macht, Deadlock. Ich glaube aber, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit reinfließen wird, bis Valve tatsächlich sagt, das Spiel ist jetzt released. Und wahrscheinlich werden sie es ähnlich machen wie bei Dota, dass sie das Ganze eben finanzieren über den Ingame-Shop und über Cosmetics, was ich vollkommen fein finde. Ich denke nicht, dass sie es concorden werden, dass es dann immer noch mal eingestellt wird, weil das Feedback von den Leuten ist eigentlich ganz positiv. Dementsprechend, ich werde das weiter verfolgen und werde mal gucken, ob es vielleicht das neue Dota wird.
Ich möchte, dass du jetzt hier einmal einen Tipp abgibst.
Ja.
Ich habe mir notiert, was wir heute für ein Datum haben. Wann wird das Spiel released werden?
Ich denke, in einem Jahr, würde ich sagen. Also irgendwann im September 2025.
Okay, Gregor guckt derweil mal bitte auf seinem Laptop kurz nach bei SteamDB, wie viele Spieler Deadlock aktuell hat. Und Steffen muss jetzt sagen, sind es heute in einem Jahr mehr oder weniger?
Ich würde sagen, es sind weniger. Ich habe vorhin geguckt, wie viele es heute sind. Ich glaube, es sind noch 90.000 oder
also
so.
Also die aktuell in-game sind.
Ja.
Ja. Es sind 104.574.
Ich glaube, es sind
104.574?
Ja. Ich glaube, es werden unter 100.000 sein. Aber es werden immer noch mehr sein als Concord.
Gut. Ich schreibe mir das in meinen Kalender mit einem Alarmklingeln, wenn es in einem Jahr den Game Talk noch gibt und ich hier sitze und du, Steffen, dann werden wir einmal gucken, ob du recht behalten hast. Und vielen Dank dir für deine vielen Eindrücke zu den ganzen Spielen, die du heute mitgebracht hast. Dir natürlich auch, lieber Gregor.
Sehr.
Noch ein kurzer Hinweis. Wir hatten noch überlegt, ob wir nochmal die Ace Attorney Collection mit reinnehmen. Die ist nämlich jetzt letzte Woche final erschienen für alle Plattformen. Ihr erinnert euch, Zusammenstellung aus zwei DS-Adventures jetzt erhältlich. Wir haben es aber am 6.8. hier schon mal besprochen auf Basis der Preview. Version, die schon im Grunde das fertige Spiel war, das wir damals vorliegen hatten. Das ist ein cooles Spiel, könnt ihr euch holen, wenn euch diese Art von Spiel zusagt. Deswegen haben wir nicht nochmal einen Beitrag. Und ihr habt euch vielleicht auch gefragt, ja Moment mal, jetzt sprecht ihr nicht heute über Warhammer 40.000 Space Marine 2. Nee, das haben wir alle noch nicht so ganz viel gespielt, außer vielleicht Steffen. Aber Steffen hat dann gesagt, oder Steffen macht es morgen hier auch im Let's Play. Ja. Also guck da einfach rein. Da wird es hier nämlich auch im Koop gespielt werden von dir, von Simon und von Walle.
Ja.
Ist das richtig?
Morgen fantastisch.
Am Donnerstagabend um wie viel Uhr?
18 Uhr, glaube ich, im Vorabendprogramm.
Genau, danach nämlich wieder eine fantastische Folge RBTV Home. Wenn ihr sagt, hey, der Game Talk, der war wieder richtig prima heute und ihr möchtet uns da unterstützen, dann macht das gerne über den RBTV Supporters Club. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns auch weiterhin dann künftig die Zeit nehmen können, Spiele zu spielen und hier für euch darüber zu sprechen. Vielen Dank nochmal für euer Interesse da draußen. Vielen Dank an euch beide. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Da kommt der gute Krogi vorbei. Und ich kann auch da schon mal sagen, wir haben eine fette Liste an Themen schon vorbereitet. Also schönen Abend, bis dann und tschüss. Schön.